Radio Tux. The German Needles Radio. The German Needles Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Talk. Heute geht es um Kamasutra-Stellungen.
Echt?
Mit dabei Patrick.
Hallo.
Sven.
Guten Abend.
Und Felix.
Ja.
Ja, wir suchen Namen für unsere Server. Und
Frauen.
Was?
Nein, natürlich nicht.
Du gibst deiner Frau Kamasutra-Stellungen?
Ja, deswegen suche ich hier nach keiner.
Als Hausaufgaben, oder?
Hausaufgaben. Okay.
Klar. Nee, ihr benennt sie nach Atomkraftwerken.
Meine, ja. Meine Frauen.
Ja.
Gorlim, komm her.
Nee, Gorlim war was anderes.
Gorlim hört sich voll gut an.
Gorlim ist dann
und
deine Geliebte.
So, Gorlim ist die Geliebte, genau.
Ja. Aber jetzt macht alles Sinn.
Auf jeden Fall.
Castor 1 und Castor 2. Aber eigentlich reden wir ja wieder wie immer über Linux und Open Source und alles, was so ringsrum passiert. Und ein ganz großes Thema der letzten Tage war Novell. Die sind irgendwie weg.
Huch.
Gekauft, verkauft worden. Es deutete sich ja schon eine längere Zeit an. Und ja, so richtig weiß ich nicht, wie man das jetzt finden soll. Also sie werden verkauft an Atta Dingsbums. Irgendwie so eine komische Attachmate. Heißt nicht so, ja?
Steht hier.
Von denen habe ich noch nie vorher was gehört. Irgendjemand von euch?
Nein. Die machen wohl Software für Terminal-Emulation.
Ich habe gehört, dass es irgendwie so ein Zusammenschluss von mehreren Firmen, wo auch irgendwie Microsoft die Finger im Spiel hat, aber ich bin mir da auch nicht ganz
sicher. Ja, also erstmal wird Novell verkauft an Attachmate, wie auch immer die heißen. Das ist eine Company, die komplett in privater Hand ist und privat meint in dem Fall Private Equity Firmen, also diese Heuschrecken. Mhm. Und die kaufen jetzt halt Novell auf für keine Ahnung wie viel Millionen, 2,2 Milliarden oder sowas, glaube ich. Und mit bei dem Deal in die Finger dabei hat auch Microsoft, und zwar Microsoft gibt über 400 oder 600 Millionen aus, damit irgendeine Firma diese Rechte, diese Patente kriegt. Das sind 882 Patente, die diese eine Firma da jetzt bekommt. Irgendwie geht mein Internet immer noch nicht her. Und ja, das ist so ein bisschen der bittere Beigeschmack davon. Also es war ja auch lange im Gespräch, dass VMware Novell vielleicht kaufen würde. Das Problem war, dass die nicht die ganzen Brocken kaufen wollten. Also die wollten nicht das komplette Novell, die wollten halt eher nur den SUSE-Teil oder den Teil, der sich mit Linux, Unix beschäftigt und nicht den ganzen anderen komische Identity Management und was auch immer die noch so alles machen. Aber Novell wollte lieber komplett verkauft werden und jetzt ja ist so ein bisschen die Frage, okay, das haben sie jetzt zumindest mal geschafft. Aber trotzdem wird die Firma aufgespalten in mehrere Teile, die dann an unterschiedliche Subfirmen oder Kategorien von diesem Attachmate gehen. Und SUSE wird jetzt ein eigener Part werden. Und ja, da macht man sich ja auch so ein bisschen Sorgen, was mit OpenSUSE passiert. Da haben jetzt diese Attachmate-Leute in einem Presserelease nochmal gesagt, ja, es bleibt alles so, wie es ist, weil es ist ein OpenSUSE ist ja ein wichtiger Teil von SUSE und da werden sie auch weiterhin die Energie reinstecken und es wird erstmal alles so bleiben wie beim Alten und die werden da nichts schließen oder so. Die Frage ist natürlich, wie sich das langfristig verhält. Da könnte es natürlich sein, dass Novell jetzt komplett gekauft worden ist, aber dann so doch die in Anführungsstrichen Filetstücken wie SUSE dann halt weiterverkauft werden, gewinnbringend. Also das kann ja immer noch passieren. Kann jetzt sein, okay, die haben sich alles unter den Nagel gerissen, die Teile, die sie nicht brauchen, machen sie zu und die anderen Teile verkaufen sie halt weiter. Und ja, dieser bittere Beigeschmack, dass Microsoft da die 882 Patente gekauft hat, da ist noch nicht ganz klar, Welche das sind, also die haben sie für 450 Millionen Dollar gekauft, diese in ja, so eine Firma, die diese CPTN, die diese Patente übernehmen, und da ist nicht ganz richtig klar, was da jetzt für Patente drin sind. Es werden wohl größtenteils welche sein, die sich um Office-Patente drehen. Also Novell hat ja vor Jahrzehnten mal dieses WordPerfect übernommen gehabt von Corel damals, und ja, hat dadurch ein paar Patente, mit denen sie auch Microsoft mal verklagt hatten, und da gab es ja dann auch Zahlungen von Microsoft an Novell, und ja, die Patente werden jetzt auf jeden Fall unter Microsoft-Kontrolle stehen. Nicht ganz klar ist, was mit den Patenten passiert, oder mit dem Copyright von Unix, aber da hat mir hier gerade jemand einen Link geschickt, dass das wohl nicht der Fall sein wird. Also die Unix Copyrights bleiben bei Microsoft, bleiben bei diesem Attachmate und gehen nicht an diese Gesellschaft, die ja, die diese Patente übernimmt. Und das wäre ja auch noch irgendwie ein Witz der Geschichte, dass Microsoft jetzt die Copyright-Rechte an Unix hält. Irgendwie, das wäre schon
ja
strange, finde ich.
Durchaus.
Gut, aber das soll wohl irgendwie nicht passieren, aber trotzdem ist das, ja, es hinterlässt halt nicht so ein richtig gutes Gefühl, finde ich jetzt. Also, klar, ich denke, bei SUSE wird es jetzt erstmal so weitergehen wie bisher. Da wird sich jetzt auf kurze Sicht nichts ändern. Da gibt es auch Technologien, die haben, wie diese SUSE Build Service und SUSE Studio und sowas, was einfach wertvolle Technologien sind. Und da auch andere Unternehmen wie Nokia und Intel auch die wollen auch da auf jeden Fall mitmischen, und deswegen wird sich da langfristig sicher auch wahrscheinlich nichts ändern. Sicher nicht auch langfristig, ja. Gut, wie man in so vielen Sätzen was packen kann, was nicht ganz klar ist, ne?
Das machst du aber gut auf jeden Fall.
Ja, genau, es klingt so, als hätte ich voll die Ahnung davon, ne? Oder,
eigentlich, wenn du was kannst, dann quatschen.
Genau.
Nein, also.
In vielen Sätzen nichts sagen, ja.
Nee, also doch, auf jeden Fall. Ich kann das nicht so gut wie du.
Ja. Habt ihr dazu eine Meinung? Ist euch das völlig egal? Also Sven geht sicher am Arsch vorbei, das weiß ich ja jetzt schon. Den also brauche ich gar nicht fragen.
Vielleicht kann man noch anmerken, dass heute...
Was? Ihr habt doch recht, oder?
Ja.
Ja, siehst du. Okay, Patrick.
Danke, dass du mich unterbrichst.
Sorry.
Jeff Horn, der Vorsitzende dieser Firma Attachmate, oder wie die auch immer heißt, gesagt hat, dass das Verhältnis zwischen SUSE und OpenSUSE so bleiben wird. Also da soll sich jetzt so erstmal nichts ändern. Ob das jetzt so ist, schauen wir mal. Was ich jetzt persönlich davon halte, ja, kann ich eigentlich auch noch nicht viel zu sagen. Also bedenklich ist es, weil jetzt, wie gesagt, von Attachmate, also das kennt hier keiner. Ich weiß auch nicht, ob unsere Hörer das kennen.
Also ich habe davon noch nie vorher
was gehört. Nee, ich auch nicht. Gar nicht. Nee. Und deshalb ist es fraglich.
Ich finde es auch, also jetzt mal, gut, ob das, welchen Impact jetzt das für SUSE hat, ob das nicht vielleicht doch ganz positiv ist, dass das jetzt eine neue Firma übernommen hat, sei jetzt mal vielleicht dahingestellt. Aber ich finde es halt auch komisch, dass im Kapitalismus irgendwie es immer ganz, ganz wichtig ist, noch mehr Geld und
vor allem
und
noch mehr Patente zu haben.
Und alles Mögliche zu haben, und dass dann so ein Blödsinn rauskommt. Also ich meine, die Firma Novell hat ja Geld verdient. War ja nicht so, als hätten die ständig Verlust gemacht oder so. Klar, die haben auch mal Verlust gemacht, aber so im Ganzen hatten die ja genug Geld. Die Umsätze waren okay, und trotzdem war es irgendwie jetzt voll wichtig, dass man diese Firma verkauft. Das ist so ganz, leuchtet mir dieser Teil vom Kapitalismus nicht ein.
Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Oracle und Sun, wie sie es angekauft haben. Das, wie man es ja jetzt sieht, ist nicht so gut ausgegangen jetzt auch gerade.
Nicht unbedingt.
Mit Java, dass das auch auf einmal Geld kostet und so. Das ist schon, ich weiß nicht, wenn Sachen aufgekauft werden, kommt meistens nichts Besseres bei raus.
Ja.
Also das ist, außer wenn es Google macht, weil die sind ja voll teuer.
Noch vielleicht.
Ja, die sind ja nicht böse. Wir haben ja andere Firmen, wie zum Beispiel Oracle und
Microsoft.
Nee, Microsoft ist auch nicht mehr böse. Wir haben ja jetzt Apple.
Also und sind Oracle.
Also Microsoft sind vor den... Ja, Oracle, klar.
Oracle ist noch Oracle, böser Apple,
das sind
als
die,
Apple.
Das sind die beiden Bösen jetzt.
Die Achse des Bösens.
Ja, die Zweieinigkeit des Bösen.
Genau, Microsoft ist jetzt lieb.
Microsoft haben jetzt sind jetzt voll die netten Typen, da kommen wir auch später noch eher noch zu.
Stimmt, die
wollen
doch
nur
voll
spielen.
Die wollen viel spielen und viel mit Open Source machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dass die Aktionäre Geld brauchen, ist ja irgendwie ganz nett, aber ich meine, dafür können sie ja ihre Aktien verkaufen.
Ja, also
oder hätten sie es vielleicht die Firma nicht vorher gekauft, weil, who knows? Und die Firma macht ja Gewinn. Also ich meine, die Aktionäre müssen doch was von dem Gewinn kriegen. Das ist doch völlig okay. Warum muss man noch mehr, warum?
Ich weiß es nicht.
Mehr Geld, also da gibt es ganz komisch, also da gibt es Menschen, die, glaube ich, verstehen wir als Nerds einfach nicht. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Dass es Leute gibt, die wollen halt immer noch mehr Geld und noch mehr tolle Sachen dann damit kaufen. Warum werde ich immer lauter?
Weiß ich nicht.
Oh, jetzt
werde
ich immer lauter.
Ich glaube, genau, ich sage einfach mal ab und zu was dazwischen. Ich mach
du
mal
musst moderieren, das ist so der...
wenn du zu lange redest, dann...
Dann musst du schnell moderieren.
Ja.
Genau, und ich glaube, das ist eins der Probleme, warum man das so als normaler Mensch nicht wirklich verstehen kann.
Ja.
Oder als Nerd.
Ja, es ist komisch. Also, weil da kommen auch einfach komische Konstrukte dabei raus. Also siehe Sun, Oracle, Fu und siehe jetzt diese ganze Sache. Also, ja. Aber bei der Novell-Sache, die ja jetzt nicht mehr Novell heißen, ja, dann müssen wir halt einfach mal abwarten. Komisch finde ich auch, dass es dann so Namen, die es über Jahrhunderte gefühlt gab, so einfach plötzlich verschwinden. Also gut, Novell ist jetzt, keine Ahnung, 40 Jahre oder so alt.
Ich glaube auch nicht, dass sie den Trademark komplett verwerfen, weil die haben sich damit ja was aufgebaut und Attachment kennt man nicht wirklich.
Ja gut, aber Sun ist Sun auch demnächst weg.
Ja klar, Sun ist weg, aber dafür ist ja Oracle größer. Und ja. Oracle kennt man eher, also würde ich fast sagen, als Sun. Na gut, also nicht im Consumer wegen Java und so, aber Oracle ist halt bei Business ist halt riesengroß.
Jetzt kennt man auch definitiv mehr.
Ja, jetzt kennt man es noch mehr, weil es... Du musst wieder was sagen, los.
Ja.
Okay, sehr gut.
Na gut, also so richtig wissen wir auch nicht, was wir damit anfangen sollen. Auf jeden Fall ist jetzt so. Und ich als Novell-Aktionär werde jetzt irgendwie entschädigt oder so? Ich weiß es noch gar nicht. Ich habe ja Novell-Aktien.
Echt?
Ja.
Echt?
Ja.
Wieso das denn?
Yeah, das ist...
Hast du gedacht, Mensch, das ist aber eine coole Idee, bei Novell einzukaufen?
Ja, genau. Hat mir auch voll nichts gebracht. Die Aktien sind im Keller.
Ja, dann hol sie halt wieder hoch. Ist ja schön, dass du deine Aktien ausdruckst.
Ja, oh okay. So viel zum Thema.
Ja, genau. Ausgedruckte Aktien sind, glaube ich, auch mehr wert. Also für manchmal diese Papierscheine, in letzter Zeit so alles verkaufen. Ich glaube, wenn du so eine IBM-Aktie von Anno Pflaume, als die noch tatsächlich gedruckt wurden, hast, dann bist du auch reich.
Oh, ich glaube, wenn du eine Novell-Aktie gedruckt hast, dann ist das scheißegal.
Das ist nichts wert.
Kannst du vielleicht der Druckerpapier benutzen, wenn du umdrehst?
Nichtsdestotrotz, Linux gibt es auch weiterhin und irgendwie möchte ein Kernel-Entwickler, dass es bessere Treiber gibt für Linux.
Patrick. Wow.
Ja, genau.
Das wollen die immer, glaube ich. Ja. Aber
nee, ich will das nicht. Ich will beschissenere Treiber für Linux.
Hä? Ach, geh doch weg.
Nein, es ist so, dass der Herr Luis Rodriguez, schöner Name, der Meinung ist, dass Hersteller erstmal für Linux Treiber entwickeln sollen. Das hat den Vorteil, ich rausche irgendwie, so kann das
ja
sein?
Ja, du musst wieder was sagen.
Ich muss wieder was sagen. Ey, ich habe doch extra an diesen Kompressoren rumgespielt.
Du musst jetzt
ja,
du
das ist
einfach
das
die ganze
Problem.
Zeit einen Hintergrund zum so reinspielen.
Nee, du musst immer was sagen. So, ah, und ja, finde
ja,
ich auch.
So wie man es eigentlich nicht machen sollte, ne, beim Interview. Ja, Patrick,
ja,
komm.
Genau.
Der Rodriguez.
Ja, genau.
Hat auf der Kernel-Mailing-Liste irgendwie...
du sollst nicht die ganze Zeit was sagen, nur ab und zu.
Ich mach gleich die Sendung alleine hier. Also auf der Kernel-Mailing-Liste hat der Rodriguez gesagt, er will bessere Treiber haben.
Ja, genau, weil seiner Meinung nach nutzen Hersteller geschlossene Treiber, um halt schnell und schlampig da irgendwas auf den Markt zu werfen.
Ja, das ist auch richtig.
Hauptsache, wir sind die Nummer 1, fertig. Ja, ob das richtig ist, ich weiß nicht. Ich habe das versucht mit einem...
Naja, das ist, also ich meine meistens so, dass wenn irgendwas geschlossen ist, dann wird da halt Code hingefuscht und wenn 90.000 Augen drüber gucken müssen, dann steigt halt die Qualität.
Ja, das ist eine Kernaussage auch in dem Sinne.
Ja, siehst du, gut, nächstes Thema.
Ja. Okay, nächstes Thema.
Nein, nein, komm, erzähl mal, also worum ging's? Also,
ja, du hast es ja schon gesagt.
Ach so, okay. Also der Sinn ist, dass die Firmen jetzt zuerst Treiber für Linux entwickeln sollen. Dadurch haben die Leute oder gucken mehr Leute drüber, ja. Der Code wird toll und dann portiert man es nach macOS und nach Windows.
Genau, weil es ist wohl auch so, dass die Betriebssysteme alle inzwischen eine Art gleiche Schnittstelle benutzen.
Zumindest also bei WLAN, ja.
Bei WLAN ist es so, also einen speziellen WLAN-Stack für 802.11. Und ja, da würden dann im Endeffekt alle von profitieren. Also Linux-Benutzer natürlich besonders, aber halt auch Windows- und Mac-User.
Das, na gut, okay, ich weiß nicht, ob so ein Mac-User davon profitiert, wenn er einen besseren Code hat auf seinem Rechner.
Naja, ich sag mal so, ich habe jetzt...
Bestimmt.
Am Wochenende.
Bestimmt.
Ich habe jetzt am Wochenende versucht, mal unter Windows was zu scannen. Das war ganz lustig, weil irgendwie konnte ich dem Scanner nicht erzählen, welche Auflösung ich haben wollte. Also der hat dann einfach erstmal eine Farbkopie gemacht und dann hat er gesagt, ja, was willst du denn jetzt speichern? Schwarz-Weiß oder Zeitungsartikel oder so? Ja, dann habe ich gesagt, ja gut, dann speichern wir mal das Textdokument, das er in Farbe gescannt hat, erstmal als Schwarz-Weiß-Image, ja, und dann ist er abgeschmiert. Das habe ich 10-mal probiert, das hat er 10-mal gemacht, ja.
Wunderbar. Das war ein Open-Source-Treiber? Nee.
Nee, das war halt der HP-Treiber. Das ist ja das Traurige an der Geschichte gewesen. Dann habe ich das unter Linux probiert und ja, ging einwandfrei.
Du hast aber echt Glück gehabt, weil mit Treibern unter Linux ist ein unglaublicher Schmerz.
Ja, aber es ist doch dann traurig, wenn es schon unter Windows nicht funktioniert.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist halt auch so ungleichmäßig. Also es gibt Sachen wie jetzt zum Beispiel der Scanner und auch andere, so ein USB-Stick manchmal, also so ein WLAN-USB-Stick oder andere, die funktionieren super gut unter Linux. Mhm. Und unter anderen Betriebssystemen ist es voll die Krätze.
Ja.
Weil da hat sich keiner drum gekümmert oder muss ewig auf irgendwelchen Herstellerseiten suchen und dann, da hast du ein 64-Bit-System und dieser Treiber ist nur 32-Bit und das funktioniert alles nicht, alles Grütze. Und manchmal ist es genau umgedreht, ja, da haben die Hersteller halt irgendwie einen in Anführungsstrichen tollen Treiber geschrieben, egal wie der Code jetzt aussieht, jedenfalls funktioniert der prima.
Ja.
Und willst du es unter Linux benutzen? Ja, da hat sich halt niemand drum gekümmert, weil das irgendwie Hardware ist, die keinen Arsch braucht oder alle denken, sie ist halt blöd irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer. Jedenfalls gibt es keinen Treiber und dann stehst du halt da im Regen. Also eigentlich müsste man auf seinem Rechner immer alle Betriebssysteme haben, dass man...
Das nimmt, was am besten gerade funktioniert.
Genau.
Dafür gibt es ja virtuelle Maschinen. Genau für den Anwendungsfall bestimmt.
Ja.
Ich benutze einfach keine Geräte, die irgendwie komische Treiber brauchen.
Benutze einfach keine Geräte.
Ja, genau. Genau. Nee, also du brauchst nur das Internet. Ist ja auch okay für dich. Nee, aber es gibt genau. Leute, die...
Aber gerade so Scanner und Drucker, ich meine, so das ist so... So Legacy-Hardware, die braucht man doch nicht.
Ja, genau. Ich hab tatsächlich auch keinen Drucker mit zu Hause. Und manchmal ist es halt echt so, wo du denkst, du könntest das jetzt ausdrucken. Aber
ich hab tatsächlich einen Drucker und der ist 10 Jahre alt oder so. Der hat doch BNC-Anschlüsse und 10BASE-T. Und den steuere ich tatsächlich über 10BASE-T an. Und Netzwerkdrucker geht überall mit allen Betriebssystemen. Plug and Play, der ist so alt, da gibt's überall Treiber für. und sollte jemand in meine Wohnung einbrechen, kann ich den Einbrecher damit erschlagen. Weil
so alt wie das Internet.
Ja. Lass mich überlegen, ist noch so ein Drucker, der macht.
Ist schon Laserdrucker, aber das ist halt so ein HP5M, kann man mal nachschlagen. HP LaserJet 5M kann man mal nachschlagen.
Okay. Aber wieder Werbung gemacht hier. Wir bedanken uns.
Den kann man mittlerweile eh nicht mehr kaufen. kriegt man noch irgendwie in
für unsere Millionenspende bei HP.
Ja, müssen wir direkt mal anfragen. Vielleicht ist dann endlich ein neues Mikro hier fertig.
Ja, also ich denke schon, es mag ja für uns jetzt nett sein, dass wir irgendwie nur das Internet brauchen und das Ding ist irgendwie sowieso nur Browser und E-Mail und vielleicht noch Twitter oder so, aber es gibt tatsächlich Leute, die benutzen so externe Hardware, man glaubt es nicht. Ja. Und für die ist das mit den Treibern halt blöd.
Ja.
Und also gerade WLAN-Karten und auch Ethernet, die sollten halt auch auf jeden Fall laufen. Also da bin ich voll dabei.
WLAN speziell bei neuen Sachen, da gibt es ja echt super coole WLAN-Karten, die halt eine super tolle Genauigkeit haben und eine Reichweite von 5000 Kilometern oder so. Aber wenn du dann halt einen Treiber hast, der keinen Monitor-Mode hat, dann bringt dir das ja gar nichts.
Super.
Das hast du gesagt.
Oder keine Injection oder so, das macht ja halt dann gar keinen Sinn.
Du weißt ja, wir haben hier Verbot von Hacker-Tools und so.
Achso, das Na, ist haben ja wir gar nicht. Das ist alles mein Netzwerk und ich bin Administrator davon, deswegen ist okay.
Ah,
okay.
Außerdem drüber reden, Berichterstattung ist erlaubt.
Genau.
Du darfst sie bloß nicht besitzen.
Genau. Ja, natürlich darf ich es besitzen.
Nee.
Sobald ich es nur von meinem eigenen.
Aber du brauchst es für Forschung und Lehre. Genau.
Ja, ich bin Security Architect, ich darf das.
Ja, eben darum.
Genau.
Ich mach sowas.
Und in diesem Rahmen ist das eine journalistische Produktion, da darfst du es auch dann.
Ja, ich darf es grundsätzlich
auch. Auf jeden Fall.
Und wenn, dann mache ich es halt einfach.
Genau.
Aber natürlich bloß bei meinem eigenen Netzwerk, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Ich habe ja den UMTS. Von daher hat sich die Frage halt auch erledigt.
So, nachdem Wayland ja irgendwie jetzt voll der Hype ist, haben sich die X-Org-Entwickler gedacht, irgendwie, da müssen wir dem jetzt was entgegensetzen und wollen sich irgendwie umgruppieren, oder?
Naja, im Endeffekt sagen sie auch nur...
Nicht wirklich.
Okay, ich habe es nicht gelesen.
Doch, sie wollen schon was ändern, aber im Endeffekt sagen sie auch, dass so nach dem Motto, wir haben irgendwie Scheiße gebaut, wir haben viel zu viel Ballast an Bord, den sowieso keiner mehr will. Und... ja, also da hat jetzt der gute Herr Packard gesagt, in seinem jetzigen Zustand sei X-Org nicht mehr zukunftsfähig. Also er würde da auch durchaus den Grund verstehen, warum Canonical da jetzt mit Ubuntu auf Wayland wechseln will. Werde ich mal lauter, kann das sein?
Ja, das habe ich auch gedacht.
Ich
lach ab und zu mal. Das hilft.
Und ein weiteres Problem ist halt auch, dass zum einen Entwickler ja darüber fluchen, weil es einfach zu viel CPU-Last, zu viel Speicher verbraucht. Und dass es viel zu langsam ist, weil bei X-Org ist es so, dass praktisch jeder Tastaturanschlag drei Schritte durchlaufen muss, nämlich den X-Server, den Fensterverwalter und den Compositing Manager.
Yep.
Und das macht das ganze System eigentlich ineffektiv. Also die Zukunft sei wohl, vieles in den Kernel auszulagern, wie es jetzt schon der Fall ist, zum Beispiel die Kernel-Mode-Settings. Mhm.
Der, wenn man Glück hat, funktioniert.
Ja,
ich habe bei mir tatsächlich Glück und es funktioniert, aber auf dem Server zu Hause habe ich kein Glück. Das ist ein bisschen schade, weil Kernel-Mode-Settings sind an sich eine coole Sache, dass du so gleich eine große Auflösung hast und nicht irgendwie verkrüppelt bist.
Ja, also es ist gerade bei so
bei
den Notebooks ist es gerade interessant, aber jetzt warum auf dem Server? Also nutzt du das auf dem Server?
Ja, also wie gesagt, eine große Auflösung in der Shell. Wenn du da keine grafische Oberfläche hast.
Okay. Natürlich. Ich meine, da kann man mehr auf eine Zeile reintippen, das geht schon.
Genau, da sind die One-Liner gar kein Problem.
Auf jeden
ganz
Fall.
Ganz wichtig.
Da kann man dann die längsten One-Liner der Welt machen.
Man braucht bloß das Display, mit einer Auflösung von 12 Milliarden.
Genau.
Mal 10 Pixel.
Ja, in Wirklichkeit braucht man nämlich nur eine Shell und die ist dann unendlich lang.
Ja, unendlich.
Aber zurück zum Thema, ja. Also da gab es ja auch noch diesen Artikel im lwn.net, Linux into... What? From the source? Info, genau. Also was ich da halt auch rausgezogen habe, ist, dass halt ein Großteil der Funktionalität, die momentan alles so gebündelt im X-Server drin ist, in einzelne Subsysteme, zum Teil im Kernel, zum Teil in Bibliotheken und so weiter ausgelagert werden soll. Irgendwie knistert gerade irgendwas auf meinem Kopfhörer. Okay. Also zum Beispiel, da gibt es diese VPDAW, V-A-A-P-I, also diese, jetzt muss ich nachschlagen, Video Decode and Presentation API for Unix und diese Video Acceleration API. Das sind beides so Subsysteme, mit denen man im Endeffekt so hochauflösendes Video, so MPEG-Zeug und so weiter, wenn man das irgendwie mit Linux angucken will, hardwarebeschleunigt abspielen lassen kann. Das heißt, man braucht dann diese X-Extension, XV war das, glaube ich, oder? Wie ist dieses Ding? XV für XV. Videobeschleunigung über den X-Server. Genau, also die braucht man dann in Zukunft auch nicht mehr. Genauso gibt es halt dann mit diesem EV-Dev für so Plug-and-Play Human Interface Devices, also Geräte, mit denen man irgendwie mit dem Computer spricht, irgendwie Tastatur, Maus und so weiter. Das muss dann im Endeffekt der X-Server auch nicht mehr übernehmen. Und da gibt es halt im Endeffekt dann auch jetzt Bemühungen, so Dinge wie Tastaturmapping und so weiter in eigene Bibliotheken auszulagern, dass man das im Endeffekt auch aus dem X-Server rausnehmen kann. Und was dann im Endeffekt übrig bleibt, ist dann ein relativ schlanker Windows-Server, der dann auch nicht mal mehr irgendwie Netzwerktransparenz gewährleisten muss, weil sowas hat man mit irgendwie Protokollen wie VNC oder wie heißt dieses andere? NX?
NX, aber was, also so die Network-Sachen wollen sie auch rausnehmen, oder was? Oder?
Ja, also was dieser, wie heißt der, Keith Packard in diesem Artikel so von sich gibt, ist, dass er im Endeffekt auch der Meinung ist, dass diese Netzwerktransparenz für X mittlerweile nicht mehr Stand der Technik ist und dass es eigentlich bessere Lösungen gibt und sowas zu lösen und dass man das nicht mehr im X-Server, also in dem Windows-Server mit integrieren muss.
Okay, steht da jetzt irgendwie fest, bis wann das so ein bisschen umgesetzt wird oder denken die jetzt einfach mal drüber nach?
Nee, das ist jetzt eigentlich nur erstmal eine Richtlinie so.
Genau.
Also, das ist keine Richtlinie, sondern erstmal so ein Vorschlag, der wohl intern erstmal diskutiert werden muss, aber wann und ob das überhaupt umgesetzt wird, das steht jetzt natürlich wieder auf einem ganz anderen Zettel.
Okay, also das ist dann halt wieder so ein Motto nach konkurrenzbelebtes Geschäft, oder?
Ja, genau.
Wo wir vorhin ja gegen den Kapitalismus gekämpft haben, finden wir es jetzt gerade wieder gut. Und passend dazu, Wayland hat angekündigt, oder der Entwickler, der das maßgeblich bisher vorangebracht hat, hat angekündigt, dass dieser Wayland-Server von, was war das vorher für eine Lizenz, keine Ahnung, auf LGPL V2 wechselt, um dann mit den allen ganzen anderen so Sachen kompatibel zu sein. Ja, das vielleicht nur noch als Nachtrag. Ja.
Wie gesagt, ich habe letzte Woche schon irgendwie gemeint, dass ich es gut finde und bleibt da auch bis jetzt dabei. Und ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen kann das im Linux-Desktop nur gut tun, wenn da mal ein bisschen gerade am Windows-Server entschlackt wird.
Ja, die Sache ist halt auch, der Xorg ist einfach gewachsen. Der
historisch.
Ja. Und das Ding ist,
das ist nichts Gutes.
Gigantisch groß.
Ja. Das ist wie die Radiotux-Server-Infrastruktur.
Genau. Ja. In 30 Jahren wird Wayland auch so fett sein.
Ja, da kann man wieder was Neues.
Da müssen wir wieder was Neues bauen.
Ja, eben. Also.
Nee, also in der Zeit wird sich auch wieder was Neues entwickeln und das ist dann bestimmt 1000-mal besser als Wayland und dann kann man das halt wieder austauschen. Dafür ist es ja eine freie Software und man kann das nehmen, was am besten performt einfach.
Genau. Und was ich tatsächlich auch mal vor ein paar Monaten irgendwo gelesen habe, waren tatsächlich Browser-Benchmarks, wo irgendwie, ich glaube, ein Firefox auf unterschiedlichen Plattformen getestet war und der war tatsächlich immer auf Linux am langsamsten und da haben die mal ein bisschen reindebuggt und es lag tatsächlich daran, dass allein schon durch den X-Server, dass es irgendwie durch diese drei Software-Schichten durch muss, dass da halt extrem viel Latenz hinzukommt und dass dann halt irgendwie Software, die eigentlich relativ schnell wäre, halt auch noch ein bisschen träger reagiert wie auf anderen Systemen.
Wie sieht es aus mit dem Chrome? Weil tatsächlich ist bei mir so, ich hab noch ein Windows auf Arbeit und wenn ich da einen Chrome laufen lasse, dann ist der langsamer als auf meinem Linux. Ich verstehe
nicht. Das kann ich dir jetzt spontan nicht sagen.
Das ist mir aufgefallen und das habe ich auch von anderen Leuten noch bestätigt bekommen. Das ist tatsächlich komisch. Der bleibt einfach länger weiß, wenn man Tabs umschaltet. For some reason.
Das habe ich bei GIMP interessanterweise, dass es unter Linux innerhalb von 4-5 Sekunden einsatzbereit ist aus dem Kaltstart und bei Windows dauert das locker 30-40 Sekunden.
Ja, gut, bei GIMP könnte es sein, wenn du irgendwie als Desktop GNOME benutzt, dass dann irgendwie die Libs schon vorgeladen sind und schon im Speicher liegen und so weiter.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht ist es ja bei Chrome so ein bisschen so ähnlich, aber gut, was benutzt du für den Desktop? Auch LX.de oder?
Nee, Awesome.
Ja, stimmt.
Awesome ist toll. Also wenn ich Linux benutze, dann benutze ich tatsächlich auch Awesome.
Ja. Haben wir vor ein paar Sendungen ja auch schon mal vorgestellt.
Habe ich mal erzählt.
Jo. Okay, dann lassen wir das Thema ein bisschen hinter uns und gehen auf unsere nächsten großen Lieblingsthemen, die ihr ganz oft hört in der Sendung, Mobile und Google.
Ich
weiß. Habt ihr gehört, das Galaxy Tab verkauft sich ganz, ganz gut? Sehr gut.
Obwohl das super teuer ist und...
Ja, und irgendwie. Also, ja, gut. Also ich weiß nicht, ob 600.000 verkaufte Exemplare gibt es da irgendwie, also so Kennzahlen von anderen Geräten? So?
Zum Beispiel
also,
vom iTablet.
iSlate.
Wie haben sich da, wie hat sich zum, also weiß es jemand von euch zufällig, wie sich die Geräte so verkauft
haben? Keine Ahnung.
Okay.
Aber also ich meine, ich
kann das jetzt schlecht einschätzen, ob das viele oder wenige.
Ja, ich glaube, es wollten auch einfach alle mal eins haben.
Und nach dann, dem Schuss mit dem VTAP.
Ja. Jetzt haben alle 600 Leute, 600.000 Leute.
Die eins haben wollten, haben jetzt
eins. Die haben jetzt eins und jetzt wird sich in Zukunft kein Tablet mehr verkaufen. Oder wie.
Das glaube ich jetzt auch nicht so. Das würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben.
Wie gesagt, ich finde das Gerät interessant, aber mir ist definitiv, also für das, was es bietet, ist mir definitiv zu teuer. Und allein schon irgendwie 700 Euro für das 7 Zoll Spielzeug auszugeben, ist mir dann doch ein bisschen.
Aber trotzdem über eine 500.000 verkauft.
Ja.
Und das im ersten Monat, also ich meine, das ist nicht so viel schlechter als Apple, glaube ich. Ich glaube, die waren auch bei, keine Ahnung, haben die knapp 1 Million verkauft oder so? Ich glaube,
2 Millionen nach 3 Monaten oder so.
Ich glaube im ersten. Echt?
Ich guck mal kurz.
Nach 10 Minuten.
Im gleichen Zeitraum, genau, also nach einem Monat hat irgendwie Apple, glaube ich, knapp 1 Million verkauft gehabt, 900.000 oder irgend sowas waren es. Also
die
von daher.
Viel größeren Hype drum gemacht.
Ja, daran muss man auch denken. Genau, also ich meine, das ist jetzt, ich finde denn 300.000 mehr oder weniger ist dann 400.000 mehr oder weniger ist dann nicht mehr so der Unterschied, finde ich jetzt. Ja, Peanuts, also. Alles Peanuts.
Also ich lese hier irgendwas von 264.000 verkaufte Exemplare pro Woche beim iPad.
Zeit, ja.
Ja, dann kann man es hochrechnen und kommt auf 1 Million.
Tobias schreibt im Chat im gleichen Zeitraum 1 Million beim iPad.
Ja, ungefähr.
Ja. Das kommt ja dann hin. Ja gut, also schon mal nicht so schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Unterschied größer
ist. Ja, das ist tatsächlich gar nicht schlecht, dafür, dass die da nicht so den Riesenhype drum gemacht haben. Also ich habe davon tatsächlich nichts mitbekommen, aber ich gucke auch kein Fernsehen. Vielleicht kam das da ja. Gab es da Werbung im Fernsehen?
Du fragst völlig die falschen Leute.
Ja, also wir sind hier absolut die falsche Zielgruppe für diese Frage. Ich glaube, wir gucken alle kein Fernsehen.
Fernsehen, was ist denn das überhaupt?
Ja, okay. Was ist das? Ich glaube, das ist so...
Uhrzeitrelikt.
Ja, aber woher wissen die Leute das dann, dass es sowas gibt?
Internet.
Bildzeitung. Waren es 600.000 Nerds, die gemeint haben, oh shit, ich habe es mal gehört von
zwei Wochen.
Jetzt muss ich es haben.
Ja, weltweit,
ja, oder
könnte
die,
vielleicht hinkommen.
Na, und außerdem haben sie es ja auch auf solchen Messen und so vorgestellt.
Ja, stimmt.
IFA ist vorgestellt worden. Und also ich meine, selbst wenn es jetzt keine Werbung gibt, hattest du schon die Chance, davon zu wissen.
Ja,
und das Internet gibt es ja auch immer noch.
Ja, ich habe davon auch gewusst.
Siehst du.
Aber ich bin halt auch ein Nerd. Ich habe gedacht, normale Leute haben das auch mitbekommen.
Ja, siehst du doch, das haben bestimmt auch normale Leute.
600.000, doch, das ist dafür gar nicht schlecht.
Ja. Und es soll demnächst auch ein Galaxy Tab 2 geben oder zumindestens, ja, okay, dass die Planung dazu kommen, war ja auch irgendwie klar. Nachdem es sich jetzt auch so gut verkauft, ist es noch dreimal klar irgendwie. Und, okay, jetzt öffnet sich diese blöde Seite nicht, aber es soll auf jeden Fall irgendwie mit einem Ghoul-Door.
Ein Dual-Core meinst du, oder?
Ja.
Ein Google-Tor. Ein Dual-Core-ARM-Prozessor.
Ja, das wird wahrscheinlich so ein Cortex A9 dann sein, dementsprechend.
Ja, sind die neuen alle mit Dual-Core, die Cortex A9?
Ich glaube schon.
Ja, okay.
Also wir haben es ja letztens von dem Pandaboard, das hat ja auch so ein Cortex A9 drin und das hat auch so irgendwie 2x1,6 GHz
Dual-Core. Ja, okay, also die sollen auf jeden Fall in die nächste Version des Galaxy Tab reinkommen. Also ja, das ist dieser Ghoul-Core.
Der Ghoul-Core.
Ich denke immer an Ghoul Dukat. Ich glaube, wir hatten
ja... Ja, Ghoul Dukat.
Ja, nachdem wir ja unsere Server jetzt nach, egal was benennen, Atomkraftwerken oder
Atominfrastruktur einfach.
Kamasutra oder nach Raumschiffen aus Star Trek benennen.
Nein, Flugzeugträger.
Ist das Gleiche. Ist das Gleiche, genau.
Piraten.
Piraten. Arr. Genau, nach berühmten Piraten benennen.
Oder Piratenwörtern. Arr.
Genau. Wir unterscheiden, wir unterscheiden die nur nach der Anzahl von der A und R's. Geh mal auf A9R3.
Genau.
Das klingt ja schon wieder so wie Schach oder so.
Ja, doch. Oder wie irgendwelche chemischen Formeln. Du kannst auch nach chemischen Formeln benennen.
Genau, geh mal auf Koffein. Was?
Geh mal auf Koffein. Ja,
doch. Ja, da muss ich aber die Summelformel eingeben.
Ja, na klar.
Auf jeden Fall.
Das macht es ganz schwierig.
Finde ich gut.
Wo waren wir denn?
Wir waren immer noch beim Samsung
Galaxy Tab. Wo ich ja mal extrem gespannt bin, ist bei der Update-Strategie, die Samsung da fahren wird.
Ja, da kommt ein 2-3 drauf.
Ja, nee, danach.
danach.
Also ich bin mal gespannt, ob es da irgendwie in der nächsten Zeit noch Updates für diese Tabs geben wird.
Wahrscheinlich so. Für jedes Android-Update immer ein neues Tablet.
Ja, nee, wahrscheinlich also schon, ja. Also das haben sie bis jetzt gemacht, ja. Aber das ist halt eine ziemlich, also für den Kunden eine ziemlich ja, blöde Situation.
Das ist ja bei Apple nicht anders. Ja.
Doch, da kriegst du die Updates auch auf die alten
Geräte. Ja, toll,
nein,
dann hast du
ein verkrüppeltes
iPhone. 2 Jahre lang dann so.
Ja, genau, also 2 Jahre.
Also maximal 2 Jahre.
Ja gut, 2 Jahre, das ist schon mal was. Das ist ja, besser als nichts.
Ja gut, aber das könnten die ja auch machen.
Genau.
Also, ja, deshalb frage ich ja, machen die das? Weil die Geräte, die ich von Samsung bis jetzt gesehen habe, da ist das halt nicht der Fall. Und das ist für mich ein Grund, sowas nicht zu kaufen. Weil ich möchte zumindest mal für eine gewisse Zeit, für so 1-2 Jahre, mal Updates haben.
Meistens kommt da ja nur, ich sag mal, die neueste Android-Version, die jetzt gerade draußen ist, und das war's dann eigentlich.
Ja gut, das Problem ist halt, also gerade vor ein paar Tagen, da gab es jetzt wieder im Browser eine Sicherheitslücke in Android. Die ganzen Geräte, die hier irgendwie keine Updates bekommen, die haben diese Sicherheitslücke drin, auf Dauer.
Ja.
Und
wie sieht es aus mit Security-Updates? Gar nicht?
Ja gut, aber sowas macht ja, Apple auch, ja? Also da sind auch einige Security-Sachen.
Ja, da kommen aber Security-Fixes nach.
Nein. Es ist diese PDF, diese PDF-Lücke, die ist in alten Apple-Geräten drin.
Tatsächlich?
Ja, ja. Da kannst du auch nichts gegen tun. Die ist da einfach
ist
drin.
Ist ja auch klar, die fahren ja die Strategie 2 Jahre und dann kaufst du ein neues, maximal. Ja. Also eigentlich 1 Jahr.
Klar.
Und für die Leute, die kein gut. Geld haben, halt 2 Jahre.
Gut, es macht halt schon Unterschied, ob man jetzt irgendwie 2 Jahre lang Updates bekommt oder sich das Gerät kauft und dann nie wieder Updates
bekommt. Ich bin dafür, dass diese Tablets mit Debian ausgeliefert werden.
Finde ich, würde ich cool finden.
Dann hätten wir wenigstens ewig
lange. Ja, super, dann kann man sie nicht benutzen.
Ja, aber sie hätten lange viele Updates.
Ich meine, die für immer, genau, das LTS.
Unendlich Updates.
Und dann Arch Linux als Rolling Release.
Genau, Rolling Release. alle 15 Minuten mal wieder Updates. Ja. Und dann geht nichts.
Du bist den ganzen Tag nur an der Shell am Fummeln.
Und dann ist dein Window Manager im Auge.
Oh Gott. Gut, also die Geek-Tablets auf jeden Fall ganz, ganz groß.
Ja, also so ein Tablet, wo ich Minecraft drauf installieren kann, würde ich mir tatsächlich überlegen. Also
geht Migo. Bestimmt. Die ersten Leute haben doch schon irgendwie Ubuntu auf das Galaxy Tab gepackt.
Ja, das ist bestimmt wieder mit Schmerz verbunden.
Ja, da gab es letzte Woche so eine Meldung, dass es schon ging. Ja, aber tatsächlich bei so einem Gerät, da bin ich persönlich mittlerweile der Einstellung, dass ich da nicht drauf rumfrickeln will. Ich möchte sowas einfach benutzen. Also wenn ich dann irgendwie ein Tablet haben will, auf dem ich rumfrickel, dann kann ich mir sowas dediziert kaufen und habe dann noch ein zweites, was ich tatsächlich benutzen will.
Ja, wofür willst du es denn tatsächlich benutzen?
Wozu benutzt man sowas? Mhm. Um im Internet zu surfen, um irgendwie irgendwelche Web 2.0-Dienste, sonst irgendwas zu benutzen, um zu chatten, zu twittern, irgendwie Mails zu empfangen und zu schreiben, was man halt im Endeffekt sonst auch mit einem Smartphone oder sowas macht. Aber tatsächlich da drauf rumfrickeln...
Das wäre für mich tatsächlich der einzige Grund, warum ich mir so ein Ding holen würde. Also,
ja gut, dann.
Ich habe da vielleicht auch andere...
weiß nicht. Ja gut, da liegen die Prioritäten dann halt wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja. Wo wir gerade bei Updates waren und alte Geräte, Palm OS 2.0 soll auch für die alten Palm Pres und so kommen.
Das finde ich richtig cool.
Das lobe ich mir mal.
Ja.
Also definitiv. Da hat HP angekündigt, dass das kommen soll.
Also wir haben ja schon vor ein paar Folgen mal über das WebOS 2.0 und dessen Features geredet und da kommt echt viel cooler Scheiß rein, und dass die das jetzt auch auf die alten Geräte bringt, finde ich so definitiv mal einen Schritt in die richtige Richtung.
Ist jetzt die Frage, was mit was für einem Aufwand das danach verbunden ist. Also ob es da dann wieder Macken gibt oder...
Ja, sagen wir es mal so, die Hardware hat sich so stark nicht verändert. Ja,
sicher, klar.
Aber ja, gut, die älteren Geräte sind halt ein bisschen langsamer. Da wird es wahrscheinlich...
Wenn keine Anpassungen gemacht werden?
Wird es im Zweifelsfall vielleicht ein bisschen ruckeln oder so. Da muss man halt mal gucken. Die Geräte waren ja jetzt so, ja... mit der aktuellen Firmware-Version auch nicht so gerade die schnellsten.
Aber immer noch besser, wenn du gar nichts kriegst.
Ja, eben. Also ich meine,
ja, also wie war das bei dem iPhone? bei dem alten, bei dem 3G,
ja.
dass die dann mit der Version 4 das Teil verhunzt haben. Ich habe da was gelesen. Ich kann mich dann was... Ich höre mich falsch an.
Ja, Ingo spielt gerade Mischpult. Ja,
sorry, ich glaube, ich höre das
wie
aus.
Wie waren das? Hast du da mehr Informationen? Ich habe das bloß mal drüber gelesen, dass die dann mit der neuen Firmware-Version die Teile tatsächlich verkrüppelt haben, weil die langsam geworden sind.
Ja, da war es tatsächlich so, dass die irgendwie die ersten Firmware-Builds nicht richtig auf die alten Geräte optimiert hatten und die dann ein bisschen langsam wurden. Das wurde aber mit einem Software-Update gefixt, was dann danach kam.
Und jetzt sind die wieder...
Die sind wieder okay. Also man hat dann halt auf den alten Geräten, also Zelenko, der hat, glaube ich, auch noch so ein 3G. Da hat man dann, glaube ich, kein Multitasking.
Ja,
und dieses Fast-Upswitching, diese Geschichten haben wir dann nicht. Aber so, man hat zumindest ein Update bekommen und hat zumindest dann auch so die Security-Fixes, die dann im Endeffekt mitkamen.
Klar,
auch
noch aber bekommen. Nur fürs 3G, für den Teil, den er vorher gab.
Ja, also gut, das 2G. War zu dem Zeitpunkt halt auch schon, wie alt, 3 Jahre, 2 Jahre?
Das war jetzt nee, zwei.
Jahre würde ich jetzt auch sagen.
Ja. Warte mal, wie war... Nee, das war 2 Jahre alt. 2007
kam, glaube ich, das auch mehrere raus. iPod-Generationen gab es ja dann,
ja.
Was ja auch dieselbe, fast dieselbe Hardware ist.
Ja.
Also, man muss halt auch immer überlegen, ob die Updates sich dann auch mit der Hardware tatsächlich vertragen.
Das
muss man halt abwarten.
Klar, das ist auf jeden Fall eine Überlegung, die man anstellen muss, wenn man sowas herstellt.
Am besten, man probiert es aus.
Wie gesagt, ich habe hab jetzt schon ein paar Mal irgendwie die Leidensgeschichte von irgendwie Bekannten
das
von mir selbst irgendwie so erzählt, dass irgendwie halt nach ein paar Monaten gab es keine Software-Updates mehr und bis heute sitzt man dann halt irgendwie auf einer uralten Version fest oder man frickelt irgendwie in der Gegend rum und macht irgendwie experimentelle Firmware drauf. Was halt beides irgendwie so nur suboptimal ist, sag ich mal.
Ja, klar.
Auf jeden Fall, Palmen für die Alten gibt es noch und ja, und?
Sorry.
Ich mach
weiter,
laut.
Du bist laut.
Auch irgendwie Microsoft macht auch tolles Zeug.
Ja.
Echt?
Microsoft hat nämlich diesen Microsoft Kinect.
Das war jetzt die Überleitung zu Microsoft sind die Guten, oder wie?
Ja. Also ich wollte das, also ich hab's aber nicht hinbekommen. Deswegen habe ich gesagt, später kommt noch was.
Also. Ja, wir lieben alle Microsoft.
Microsoft sind voll die tollen Typen und zwar. Sie haben jetzt so eine Microsoft Kinect, das ist so ein neuartiges, wie man Konsolen bedient.
Ein Input-Device.
Genau, ein neuartiges Input-Device. Und zwar ist das ähnlich wie die iCam, wie heißt das Ding genau? Die Webcam von PlayStation.
iToy.
iToy, genau.
What? Das iToy,
ist eine Webcam.
Ja, Also das kennt man ja schon, das gab es schon bei der PlayStation 2, da hatte man dann so eine Webcam und man konnte da irgendwelche Spiele spielen, womit man dann irgendwie so ganz schnell Fenster abwischen musste oder irgendwie. Also im Endeffekt so von seinem Fernseher rumgeturnt und hat da irgendwie Spiele mitspielen können. Und das wurde jetzt auch weiterentwickelt, sodass man damit komplexere Steuerungen machen soll. Und was jetzt kommt, ist halt von Microsoft dieses Kinect, wozu der Felix jetzt irgendwas erzählen kann.
Zum Microsoft Kinect, das ist halt nicht nur eine Webcam, sondern die hat auch noch einen Tiefensensor, in dem sie halt zwei Webcams hat. Sie macht dann noch irgendwelche Filtertechnologien, dass man halt tatsächlich die Tiefe von einem Objekt erkennen kann durch diesen Sensor.
Sind dann auch tatsächlich Infrarotsensoren noch mit drin?
Das kann sein. Motorized Pivot und Positioned Lengthwise.
Ja, also das Teil, das hat auch tatsächlich noch einen eigenen Motor und kann dann noch im Endeffekt auch noch räumlich schwenken, je nachdem.
Genau. Es ist ein RGB-Kamera, Tiefensensor und Multi-Array-Mikrofon. Das ist so erstmal dieses Kinect. Sie stellen sich halt vor, dass man dann die ganzen Games alle super toll spielen kann, weil ja die Kamera dann erkennt, wo du bist und voll gut. Und du kannst dann so wie zum Beispiel mit der Wii kannst du dann spielen, nur dass du keinen Controller brauchst.
Genau.
Okay, also das spiele ich aber an meinem PC, an meinem Mac,
das spielst du gerade an deine Xbox 360.
Genau. Die ich nicht Xbox habe, okay.
Die kostet $199.
Die Xbox oder die
dieses Xbox Kind? Und 149 kostet die Kamera. Das ist muss man überlegen.
Super.
Also es ist erstmal für die ganzen Nerds ein super Spielzeug,
weil
das erste, was passiert ist natürlich, das Ding läuft mit proprietary Software, nur auf der Xbox 360. Mhm. Und was die Leute zuerst gemacht haben, sie haben es in ihren Computer gesteckt und wollten natürlich das Ding auch so benutzen, und zwar auf ihrem Linux.
Genau.
Da gab es dann von
Adafruit. So, und jetzt böses Microsoft sagt, ihr dürft das nicht. Du.
Genau, böses Microsoft sagt hier, ihr werdet alle super hart gesued, wenn ihr sowas macht. Und wir töten euch, indem wir euch euer Geld wegnehmen. wenn ihr das jemals machen würdet. Dann gab es von Adafruit einen Contest, wer einen Open-Source-Treiber dafür schreibt.
Wer ist Adafruit?
Der kriegt, Adafruit ist ein Online-Shop für Elektronik.
Genau, also da kann man so Shields und so Arduinos kaufen und man kann da so Elektronik-Bastelzeug kann man da kaufen.
Genau, das ist in den USA so ein...
Ja.
Also es ist tatsächlich relativ groß. Die haben einen Contest ausgeschrieben für, wie viel gab es dafür?
$3.000.
$3.000, derjenige, der es schafft, diesen Open-Source-Treiber dafür zu schreiben. Und dann war natürlich nach 3 Tagen schon so weit, dass das einer gemacht hat, hat dann eine Demo gezeigt und das war voll cool. Und dann hat Microsoft gesagt, wir haben das offen gelassen bei Design, weil wir lieben die Open Source Community.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, ja, das war ja alles geplant und der, das ist alles offen gewesen, weil wir das so eingeplant haben Fall. Und ihr so nette Typen seid und wir die Open Source Community unterstützen. Und natürlich haben sie dann auch keinen mehr gesucht und alle sind glücklich, weil Microsoft solche netten Typen sind.
Ja. Okay, also das heißt, es gibt jetzt einen Treiber, mit dem ich diese Kamera an meinem Linux betreiben
genau,
kann.
Und genau, und dann hat man tatsächlich, dann man hat das Bild, die Pixel, also du siehst die Farbe von dem, was du halt gerade aufnimmst und du siehst, wie tief das sozusagen reingeht.
Genau.
Das heißt, ich kriege jetzt ganz, ganz viele tolle Spiele, die davon...
Also nicht für die...
Also wenn jemand so einen Treiber, also wenn jemand diesen Treiber benutzt und dann im Endeffekt diese Steuerung mit genau. diesem Kinect implementiert im Spiel, bestimmt, ja.
Genau, also das andere Problem, also klar, man hat das Ding jetzt erstmal angesteuert, man bekommt diese Informationen, aber wie man die auswertet, da ist natürlich der Großteil der Entwicklung tatsächlich bei Microsoft reingegangen. Das heißt, das geben die nicht so einfach frei. Die sagen zwar, ja, ihr könnt hier gucken, wie tief irgendwas ist, aber wir sagen euch nicht, wie man jetzt erkennt, ob das eine Hand ist oder ein Kopf.
Genau.
Das ist halt ja. Der ist eines der großen sozusagen Felder, wo man
ja, also
wo noch nichts
hat. Ich glaube, da steckt auch jede Menge Entwicklungsaufwand drin bei den ganzen Gestenerkennungen und so weiter. Also genau. Ein Kollege von mir, der hat sich das Teil letzte Woche gekauft und der war total begeistert und das funktioniert super und man kann da irgendwie mit mehreren Personen vor seinem Fernseher rumturnen. Und kann damit Spiele spielen und das scheint echt so fast noch besser als so eine Wiimote zu funktionieren und man braucht halt keinen Controller dazu. Also man kann halt im Endeffekt, man benutzt seinen kompletten Körper irgendwie zur Steuerung von Videospielen.
Okay, super.
Also,
ja.
Mal eine Frage, wie klemmst du dieses Kinect denn an deinen PC?
Das ist ein ganz normales USB.
Ist das normales USB? Mhm. Okay.
Genau. Und also das ist schon toll. Und das soll wohl auch ganz gut funktionieren. Problem, also Downside ist halt der Preis für $149. Das ist halt schon happig, wenn man überlegt, wie teuer so eine Xbox 360
Wobei, ist. Wobei die 199, die diese Box kostet, das ist glaube ich nur diese Sparvariante.
Ja, die Spar.
Da kriegst du halt noch diese Premium-Variante und dann glaube ich für €300 kriegst du das mit Kinect zusammen.
Mhm. Okay, also, das geht. Also das ist schon...
Das weiß ich jetzt aber nicht genau, aber irgendwie sowas in dem Rahmen war das.
Also, jedenfalls sind Microsoft voll die netten Typen, weil sie alles Open Source der Community bereitstellen.
Naja, also so wie ich es jetzt gerade verstanden habe, sie verklagen die Leute nicht, dass sie es machen, aber sie stellen ja selber keinen Code da zur Verfügung.
Nee, also tatsächlich war es so.
Also ist jetzt nicht...
Es ging halt viel zu schnell und sie haben dann gedacht, shit, was machen wir jetzt? Ist das Ding geknackt und wir können jetzt nicht sagen, dass wir alle Leute suchen, die es jetzt nochmal weitermachen. Du bist
nicht bewegen.
Hör auf dich zu bewegen, hör auf zu lachen. Jedenfalls, sie haben sich halt überlegt, ja, okay, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir Open Source Code und wir können dagegen einfach nichts machen. Und dann sagen wir, okay, das war ja alles bei Design.
Ja, ich meine, was sollten sie machen?
Ja, genau, das ist die Sache. Also als Microsoft hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, ja, okay, macht's halt. Aber wir, ja, also es hört sich natürlich am Anfang gut an, wenn man davor die Vorgeschichte nicht kennt, dass Microsoft sagt, dass die so nette Typen sind. Aber in Wirklichkeit sieht es halt nicht ganz so aus.
Na gut, die haben einfach dazugelernt. Sie haben ja jetzt seit 25 Jahren dieses tolle Betriebssystem draußen und sind jetzt einfach lieb geworden.
Ja.
Jetzt sind es tatsächlich 25 Jahre.
25
die
Jahre.
Die sind fast so alt wie ich.
Oh shit.
Yeah.
Ja.
Yeah.
Also Windows ist fast so alt wie ich.
Ja, jünger als ich. Knapp.
Ja.
Älter als ich.
Windows? Ist es tatsächlich Windows oder Microsoft?
Nee, Microsoft ist noch älter. Die haben mit DOS angefangen.
Also,
es geht
also
um Windows.
Windows an sich ist jetzt 25 Jahre
Windows
geworden.
Windows in der Version 1? Oder?
Ja. Ja, ich glaube, die fangen ja alle mit 1
vermutlich
an.
Vermutlich schon, ja.
Genau, war so ein Aufsatz auf DOS 3, such mich mal.
Das Unheil nimmt seinen Lauf.
und ich glaube, DOS habe ich noch irgendwie bis 6.2.2 ging es, glaube ich, ne? Danach war
ich brauchst du nicht angucken. Mein erster Rechner hatte 1,5 Gigahertz.
Du Jungspund.
Echt?
Ja, nee.
Mein erster hatte 200 und da war ich echt blöd.
200 Gigahertz.
200 Gigahertz. Und jetzt habe ich einen Laptop, der 1,3
hat. Mein erster Rechner hatte nicht mal eine Festplatte.
Ich glaube, jedes Handy ist heute leistungsstärker als die alten Rechner.
Auf jeden Fall.
Ja.
Bei meiner war, glaube ich, ein Commodore 64.
Obwohl, ich glaube,
jetzt gehen die Geschichten schon wieder los.
Ich glaub,
und hast du auch deine Disketten gelocht?
Ja.
Also meinte ja, das ist, glaube ich, nicht leistungsfähig.
Ich habe meinen Programmcode noch gelocht, ihr wisst.
Ach.
Ja. Hier kommt gerade im Chat, dass es noch Novel DOS 7 gab.
Ja, super. Es gab auch mal DR-DOS.
Ja, es gibt gibt auch OpenDOS, oder wie es heißt.
Nee, FreeDOS.
FreeDOS. OpenDOS gibt es bestimmt auch.
Bestimmt.
Ich gucke jetzt nach, ob es
gibt alles mit Open und Free.
Also ich weiß, dass der Vorgänger von dem Microsoft DOS, der hieß QDOS und das stand für Quick and Dirty Operating System.
Genau.
Tatsächlich, ja.
Das haben sie sich einfach eingekauft,
sie sich eingekauft
und dann haben sie es IBM verkauft.
Hm? Hier, DR-DOS ist OpenDOS.
Nee,
ja. Doch, steht hier.
Aber DR-DOS ist Digital Research, das hat ja dann Novell irgendwann mal gekauft, glaube ich.
Jedenfalls heißt das Ding auch OpenDOS.
Whatever. Okay.
Ja,
jedenfalls könnt ihr auf jeden Fall die ganze Microsoft History, Windows History nachlesen. Das haben auch irgendwie alle drüber geschrieben. Ich habe selbst auf tagesschau.de habe ich gesehen, dass Windows 25 Jahre alt wird.
Ja, die sind auch wieder lieb, wie gesagt.
Was, du guckst Fernsehen?
Tagesschau.de.
Ah,
ja, wo ist denn das Fernsehen?
Das musst du erwähnen.
Das habe ich gesagt.
Ich habe nur Tagesschau gehört.
Ja, siehst du, du hörst mir nicht zu.
Ja.
Erwischt.
Aber das kann er.
Nicht zu hören.
Ja.
Gut. Okay, Google.
Ja.
Wave ist wieder da.
Ja, also wir hatten jetzt irgendwie Wave schon ein paar Mal hier in der Sendung. Wir haben das ja auch mal so experimentell eingesetzt, um unsere Sendung hier zu verwalten.
Bis es irgendwie scheiße wurde.
Bis es dann irgendwie ein Spam-Problem bekommen hat und Google es dann irgendwie aufgegeben hat. Und es wurde dann ja vor ein paar Monaten, Wochen?
Ja, Monaten, glaube ich schon.
War es schon Monate?
Ja, ja.
Sommer. Okay.
Ja, die Zeit verfliegt so schnell.
Es waren bestimmt also es wurde auf jeden Fall vor einer Weile, einigen wir uns darauf, wurde das Ganze dann so von Google jetzt mal offiziell eingestellt und der Source-Code als Open-Source freigegeben und dann hat sich jetzt in der letzten Zeit so irgendwie offensichtlich nicht wirklich viel getan, aber hinter den Kulissen scheinbar schon und jetzt ist auf einmal Wave ein Projekt, ein Incubator-Projekt der Apache Software Foundation.
Ein Incubator-Projekt? Was heißt das denn?
Der Apache Incubator, das ist im Endeffekt dieser Ort, wo Projekte reinkommen, die auf dem Weg sind, ein offizielles Apache-Projekt zu werden. Ah, okay. Also da wird halt im Endeffekt geguckt, läuft das Projekt, sind die Entwickler da dran und also mehr kann ich dazu eigentlich, glaube ich, auch nicht sagen, weil ich kenne die Interna der Apache Software Foundation nicht so richtig gut.
Hast noch kein Projekt dort eingebracht?
Nein.
Versuch mit Mediengewinn.
Das können wir mal probieren. aber jedenfalls ist dieser Apache Incubator tatsächlich halt ein Ort, wo dann halt Software hinkommt, die auf dem Weg ist, ein Apache-Projekt zu werden. Also zum Beispiel vor kurzem habe ich das verfolgt bei CouchDB, das war auch mal ein Incubator-Projekt, ist jetzt ein offizielles Apache-Projekt. Mhm. Und ja,
okay.
Das Ganze nennt sich jetzt, Moment, jetzt muss ich nachschlagen, das nennt sich jetzt V-Up für Wave in a Box. Und da haben die dann im Endeffekt...
I put a wave in the box.
Oh nein! Felix, bitte, bitte. Sonst gibt's hier wieder den Meme-Overload.
Sorry, aber das war voraussehbar.
Ja, das war eigentlich voraussehbar. Zurück zu Wave. Ja, die hatten im Endeffekt den von Google veröffentlichten Code genommen. Da sind auch noch teilweise Patches von Novell und... auch von SAP scheinbar und irgendwie Firmen, die irgendwie mit der US Navy was zu tun haben, warum auch immer. Auf jeden Fall sind da noch Patches eingeflossen und dieses Wave in a Box ist jetzt im Endeffekt so ein Gesamtprodukt. Man.
Sorry.
Bitte beherrsch dich.
Ich versuch's.
Das ist jetzt so ein Gesamtpaket. Wo man im Endeffekt diesen Backend-Server hat, der dann dieses Wave-Protokoll spricht und das Frontend, womit man dann im Endeffekt das Ganze benutzen kann. Und wie gesagt, die bauen dann auch auf diesem schon vor langen Zeiten veröffentlichten Wave Federation Protocol auf. Und ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Also wenn da jetzt irgendwie mal...
Das heißt zumindest, dass da jetzt noch entwickelt wird und dass das auch längerfristig gesichert ist.
Aber das hat nichts mit dem Google Wave zu tun, oder?
Ja, das Google Wave an sich ist ja eingestellt worden. Also
ja, klar. Aber das hat also auch von der Technologie nichts zu
tun. Doch, das ist die Codebasis.
Das ist tatsächlich die
Codebasis, die von Google kommt.
Okay, okay.
Und ich meine, die sprechen auch dieses Wave Federation Protokoll, was ja schon von Google vor Ewigkeiten irgendwie veröffentlicht wurde. Also man hatte ja schon früher schon die Möglichkeit, dieses Protokoll zu implementieren und dann zu Google Wave kompatiblen Server zu schreiben. Mhm. Aber jetzt hat man im Endeffekt dieses Wave in a Box und kann es dann benutzen, wenn man da lustig ist.
Ja.
Finde ich gut. Und ja, also ja, gibt's im Apache-Wiki gibt's dazu eine Seite, da kann man sich das Ganze mal durchlesen, wie das irgendwie aufgebaut ist und so weiter. Und ich find's gut.
Was ist denn jetzt schon wieder? Patrick guckt gerade Mediengewitter, es ist einfach...
Ah, er hat Mediengewitter entdeckt.
Naja, ja, das war, ja, nee, war gerade ekelhaft, was da war.
da kommen einige komische Bilder. Bleiben wir beim Google.
Street View. Habt ihr schon mal geguckt, ob eure Nachbarschaft verpixelt ist?
Nee.
Nicht?
Ist mir auch eigentlich scheißegal.
Also ich hab mitgekriegt, dass es irgendwie gestartet ist und dann habe ich natürlich auch gleich mal hier die ADM angesurft und habe mir die Umgebung der HDM angeguckt, bin zwei Schritte gegangen und dann war gleich irgendwie ein Bild, geht nicht, ist noch im Processing. Also ja. Es könnte durchaus sein, dass eins dieser Häuser hier draußen verpixelt ist.
Also es gab ja vor ein paar Wochen, Anfang November, gab es ja mal kurz in diesem, wo war denn das, irgendwo im Schwarzwald oder so, gab es ja da mal irgendwie so ein Testläufe, wo da mal so ein paar Dörfer irgendwie aus Deutschland jetzt in Wave,
ich bin schon bei der... In Google Stern oder Google Foo.
Genau, in Google Foo waren. Google Street View reingekommen sind. Google
Street Foo.
Google Street Foo, genau. Foo.
Street Foo.
Genau.
Ja, und da waren ein paar verpixelte Häuser drin.
Nee, das ist jetzt mittlerweile in komplett Deutschland gestartet und das gibt's jetzt auch hier irgendwie hier in der Gegend und überhaupt und sowieso kann man sich dann lustig umgucken. Und ja, also ich habe irgendwie mal mein Haus angeguckt, das ist zum Glück nicht verpixelt und dann läuft man irgendwie so ein paar Meter weiter und dann sind da irgendwie so Fassaden, die halt verpixelt sind. Und
ich aber weiß, es sind doch nur irgendwie 200.000 oder wie viel? 250.000
oder 280.000 oder so, ja. Aber man, also ich glaube so, in Innenstädten ist das ganz schön, und weiß nicht, in Mode oder so. Ich verstehe auch nicht, warum man das
naja, tun möchte. Naja, es muss ja immer nur einer aus dem Haus.
Ja eben, also ich habe schon gehört, dass...
Kann man auch Graffitis verpixeln lassen, wenn ja. man die nicht mag?
Ich bin ja eh für Augmented Reality da in Google Street View noch gleich.
Also,
Dass du gehst einfach auf der Straße, hast deine Brille auf, also wir haben ja alle, wir haben eigentlich alle eine Brille.
Verschwörung.
Die einzige Möglichkeit.
Sind da plötzlich so verpixelte Häuser.
Ja, und wenn ich sie abnehme, kann ich es nicht sehen.
Das ist natürlich echt blöd, weil wenn man die Brille auf hat, sieht man verpixelte Häuser und wenn man sie abzieht, dann sieht man nichts.
Nee. Deswegen brauchst du immer noch eine Oldschool-Brille, damit du so wechseln kannst.
Ich persönlich kann das ja überhaupt nicht nachvollziehen, warum man da irgendwie seine Häuser verpixeln lassen will, weil, keine Ahnung, ich kann da vor jedes Haus daran vorbeilaufen, ich kann da Bilder von machen, ich darf die Bilder sogar veröffentlichen, da hindert mich niemand dran. Also warum soll das jetzt
irgendwie...
Es gibt
ja auch Firmen, die das machen.
Ja, tatsächlich.
Die fahren rum und machen Fotos.
Ja, zum Beispiel habe ich vor kurzem gehört, dass Nokia jetzt auch sowas starten will und bei Nokia beschwert sich irgendwie keiner.
Noch nicht.
Die sind ja auch nicht böse.
Die sind ja auch nicht Google.
Und nicht böse. Ja.
Das kommt erst, wenn sie angefangen haben. So
wie Google ist auch nicht böse.
Ja, aber tatsächlich ist halt auch so, dass wenn man jetzt irgendwie in einem Mehrfamilienhaus lebt oder so, zum Beispiel bei Frank war das, glaube ich, der Fall, da hat irgendjemand, der bei dem im selben Haus wohnt, der bei ihm im selben Haus wohnt, hat halt die Fassade verpixeln lassen und jetzt hat er halt eine verpixelte Fassade.
Ja, super. Das kann ich bei jedem das einfach so machen, oder?
Ja, das Dumme ist...
Nee, man muss da, glaube ich, tatsächlich wohnen. Also man,
ja, du hast dann einen Brief gekriegt, du hast einen Brief gekriegt von Google.
Genau.
Ja. Das Blöde ist, haben ja am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt irgendwie, weil sie das irgendwie nur Overlay-mäßig verpixelt haben und waren noch nicht ganz fertig mit dem endgültigen Löschen und irgendwie jetzt steht ja fest, ja, die Sachen, die halt verpixelt sind, sind halt für immer weg. Also da gibt's auch die Originale nicht mehr.
Ja, die haben tatsächlich die Rohdaten verpixelt und das ist halt ein Overlay, was man nur angezeigt bekommt, sondern das sind tatsächlich die Rohdaten, die damals mit ihren Street View Autos aufgenommen haben.
Das ist doch bescheuert.
Ja. Aber erzähl das den Leuten. Also das sind dann irgendwie die gleichen Leute, die Vermummungsverbot im Internet fordern. Die lassen ihre Häuser verpixeln. Was ist denn das für eine Logik?
Stellen aber wahrscheinlich dann so ihre privaten Bilder in Facebook rein.
Ja, klar. Ja, ich meine, da gibt es dann jetzt auch schon so...
Okay, und stehen mit ihrer Adresse im Telefonbuch.
Ja, natürlich.
Ja. Mit Beta nehmen.
Ja, genau.
Also da gibt es jetzt tatsächlich schon Projekte, die sich dann irgendwie vorgenommen haben, die ganzen verpixelten Häuser zu fotografieren und die als Overlay in Street View reinzubinden. Weiß nicht.
Oder Google fährt einfach nochmal durch Deutschland und filmt nochmal alles.
Ja, super.
Wie siehst du eigentlich bei in den USA? Wurde irgendwas verpixelt?
Nein, das ist nur in Deutschland.
Das ist schon ziemlich komisch. Also ich habe jetzt auch schon auf Twitter Forderungen nach OpenStreetView gehört.
Was ist OpenStreetView?
Dass man im Endeffekt sowas wie Google Street View outsourced. Also crowdsourced meine ich. Also so dieser OpenStreetMap-Gedanke, man kann halt irgendwie mit einer Kamera eine Straße entlang laufen und die aufnehmen und dann diese Aufnahmen irgendwie zusammenführen.
Also sowas wie Street...
Nee, OpenStreetMap bloß für Street View. Dass man dann halt im Endeffekt das Ganze...
So. Dann laufen Leute durch den Wald und machen Bilder von Wald.
Ja, zum Beispiel.
Das,
ich mein,
das würde das erste Mal passieren.
Das ist krass, das ist crazy. Also das heißt, ich kann dann in OpenStreetMap einfach einen Punkt auf der Karte anklicken und irgendjemand wird schon ein Video davon reingestellt haben.
Also wie gesagt, das waren irgendwelche Vorschläge, die irgendjemand mal auf Twitter gemacht hat, aber ich finde die Idee ganz interessant. Also...
Aber du brauchst ja noch das Equipment.
Und so. Ja, natürlich, aber es gibt Leute, die haben das und die machen
yeah,
das.
Es gibt
aber haben die auch so eine Superkamera, die in alle Richtungen fotografiert?
Bestimmt, das kannst du bestimmt bauen. Nicht.
Dann laufen wir halt einmal vorwärts und einmal rückwärts durch die Straße. Geht schon.
Oder du nimmst zwei Kameras und hältst sie aneinander.
Ja, oder... Ja,
was ist mit dem... Also, ich will ja eigentlich um mich herum gucken.
Ja. So wie du willst um dich herum gucken.
Ja, er will Panorama.
Naja, dann baust du dir so einen Hut.
Ah, klar, einen Hut. Ich hab schon einen. Soll ich den nehmen einfach?
Ich soll einfach den nehmen und oben einfach die Kamera drauf pappen.
Und die dreht sich dann die ganze Zeit.
Ja, so schnell, dass man es nicht mehr merkt.
Ja.
Nee, aber es gibt ja tatsächlich auch Leute, gerade so im Scheck-Umfeld, die dann irgendwie an Quadrocoptern bauen und da könnte man ja auch irgendwie eine Kamera dranhängen und damit irgendwie durch die Straßen fliegen.
Finde ich nur gut.
So. Finde ich cool.
Also ich finde diese Idee, Dinge irgendwie quelloffen und irgendwie für alle zugänglich ins Internet zu stellen, finde ich eigentlich eine ganz gute.
So. Wenn man natürlich aufpasst, dass man nicht irgendwelche Leute... Wir
hätten dann eigentlich
die ganzen Bilder. Also ich meine, das sind ja gigantisch viele Daten, die da anfangen.
Ja, und die ganzen Server. Wie viele OpenStreetMap-Server?
Ich habe diese Probleme nicht gelöst. Ich habe nur mal gesagt, dass es jemand vorgeschlagen hat.
Ich finde es cool. Ja, ich finde es auf jeden Fall cool.
Auf jeden Fall cool, ja.
Super cool. Ich warte mal, bis die ersten Leute das tatsächlich machen und dann können wir nochmal drüber reden. Also ich würde sicher Leute geben, die damit jetzt anfangen.
Chat wollen schon die ersten Leute irgendwie eine Predator-Drohne kaufen, die machen mir Angst. Das sind doch die Teile, wo die dann wirklich auch scharfe Waffen an Bord haben.
Echt, so. Die können schießen?
Ja.
Ich glaube. Naja, schon. Fotos, ne?
Fotos schießen. Ganz viele. In dein Gesicht rein.
Aber da bin ich dann echt gespannt. Also das ist ja schon mit OpenStreetMap-Servern ist das ja schon, die brauchen ja schon ziemlich viel RAM und alles und Daten und das ist nicht gerade... wenig, aber wenn jetzt die Leute tatsächlich auch noch anfangen, irgendwie Videos hochzuladen, dann brauchen wir ein zweites Google.
Oh my God.
Ich habe gerade nachgelesen, dass diese Predator-Drohnen zweimal irgendwelche AGM 114 Hellfire Missiles an Bord haben. Also die haben tatsächlich Raketen drauf. Also macht keinen Spaß. Aber zurück zum Thema.
Die kann man sich, glaube ich, auch nicht einfach so kaufen, oder?
Kann man selber nachbauen.
Und dann mit dem iPhone
bedienen. Open Source. Nee. Ein iPhone, genau. Das war Open Source bauen und dann mit iPhone. Nee, auf meinem Dings-Tablet.
Naja, also du darfst die in Deutschland ja nicht über eine bestimmte Höhe steigen lassen, weil sonst musst du sie anmelden.
Ja.
Also da musst du
sie... Ja klar, ich hab hier so eine Hellfire-Raketen-Dingsies.
Ja, du musst aber sagen, wo sie langfliegt und so.
Ja, direkt
auf die Rakete.
ins Haus reichen.
Genau, die müssen sich dann auch an die Verkehrsregeln halten und so.
Ich glaube, ab 15 Meter oder ab 30 Meter oder 40 oder irgend sowas.
Ja, da gibt es irgendwie. Nee.
Es gibt ab einer bestimmten Höhe, musst du es auf jeden Fall angemeldet haben.
Was ist, wenn ich irgendwie was auf Katapulten verschieße? Muss ich es auch anmelden?
Ja, aber erst, wenn es die bestimmte Höhe erreicht
hat. Ja, klar, das ist ja logisch.
Die Frage ist, wo muss man das anmelden? An dem Ort, wo man es abschießt und dann muss es wieder auf.
Das ist eine gute Frage.
Im Zweifelsfall beides.
In Deutschland auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, man muss dann auch noch irgendwie Wegzoll unterwegs zahlen. Und so.
Ja, genau.
Kinder, du hast die Luft verschmutzt mit irgendwie den kleinen Staubpartikelchen, die auf diesem Ding drauf waren.
Ja, was auch immer du verschießt. Kameras oder so.
Ja.
Was ist dein Google Refine?
Ein Google Refine?
Das klingt so, als würde sich Google neu erfinden irgendwie. Reinvent.
Ja, Google Refine ist was ziemlich cooles. Das ist eine Open
Source. Gehen die jetzt in Bergbau?
Nein.
Oh, schade. Das ist doch mal so Google Bergbau View Street. Bergbau Street View.
Und das ist einfach komplett schwarz alles.
Genau.
zum Beispiel. Nein, Refine.
Google Refine, das ist...
Diamanten vielleicht?
Es hat ein Diamant als Logo, aber es geht um was ganz anderes. Es geht um Data Mining. Und zwar
langweilig.
Handelt es sich bei Google Refine um einen Open Source Data Mining Tool, was man sich selbst hier auf seinem Rechner installieren kann. Das Ganze steht unter der BSD-Lizenz und die bieten da so viele Möglichkeiten an, mit Clustering und mit automatischem Umbenennen und so weiter kaputte Datensätze aufzuwerten. Also die bringen jetzt als Beispiel, die wollen sich von irgendwie von irgendeiner Kongress-Webseite wollen sie sich so eine CSV-Datei runterladen und da irgendwelche Verträge sortieren. Also irgendwelche Verträge, die da drin angegeben sind. Und dann wurden die natürlich irgendwie manchmal mit Abkürzungen bezeichnet, manchmal mit dem ausgeschriebenen Namen, manchmal waren vor dem Namen oder nach dem Namen noch irgendwelche Leerzeichen drin und so konnte man das halt gar nicht automatisiert verarbeiten, diese Daten. Und die haben da tatsächlich so ein Tool rausgebracht, womit man so Datensätze automatisiert aufbereiten kann, sodass man die auch dann später wieder weiterverwenden kann.
Und woher weiß das Ding, was zusammenpasst und was nicht?
Die haben da Clustering-Algorithmen drin und die können das automatisiert und man kann sich dann die Datensätze, die dazu so automatisiert zusammengefasst werden, kann man sich dann angucken und das Ganze bestätigen.
Okay.
Und das Coole ist, die haben da halt im Endeffekt, das ist im Endeffekt eigentlich so ein Frontend für Unix-Tools, die für irgendwie Sed und Grep und was es da sonst noch so AVK. Gibt. Zum Beispiel, ja. Das Ganze hat dann ein Web-Interface, womit man das benutzen kann.
Bestimmt ein Shiny's Web 2.0 Web-Interface.
Es geht.
Okay.
Und das also, ich dann es hat diese typische Google-Optik, sag ich mal so. Also, es sieht okay aus. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist dann halt auch, jede Änderung, die man an den Datensätzen vornimmt, die wird versioniert. Das heißt, man kann da im Endeffekt auch, wenn man irgendwie was kaputt gemacht hat, kann man wieder zurückspringen und kann sich angucken, was man denn im Endeffekt falsch gemacht hat, oder man kann alte Datensätze wiederherstellen und kann so Daten, die irgendwie von tausenden verschiedenen Leuten angelegt wurden und überhaupt nicht in sich konsistent sind, so ein bisschen normalisieren, sodass man die weiterverarbeiten kann. Finde ich ganz cool.
Okay.
Ja.
Google Refine, um irgendwie Daten auf seinem eigenen Rechner oder Server oder was?
Nee, das ist schon auf dem eigenen Rechner. Das startet dann, spricht man dann über ein Webinterface auf Localhost dann.
Okay. Was hat das mit Google zu tun? Oder warum heißt das Ding Google Refine?
Weil es von Google hergestellt wurde und Open Source als Tool veröffentlicht wurde.
Mhm. Weil es von Google ist.
Weil es von Google kommt. Genau.
Ja, okay.
Diaspora.
Ja.
Gibt's noch. Irgendwie.
Habe ich gehört, dass es noch gibt,
ja. Ja, und nachdem sie ja irgendwie mal den Source Code freigegeben haben und so gesagt haben, hier irgendwie spielt mal damit, haben sie jetzt tatsächlich auch mal angefangen, ein paar Server aufzusetzen und die Leute auch drauf zu lassen. Also vorher war das ja irgendwie so, ja, jeder kann es mal bei sich selber installieren. Es gab auch ein paar Leute, die haben tatsächlich Server aufgesetzt und andere Leute auch mit reingelassen. Aber es war so eher so, jeder kann mal ein bisschen und jetzt fangen sie an, Server hinzustellen und die Leute einzuladen.
Soll man dir mal erzählen, was Diaspora überhaupt ist?
Okay, sag mal, was ist Diaspora?
Diaspora ist im Endeffekt der Versuch, Open Source und verteilt sowas wie Facebook bereitzustellen. Also man versucht ein soziales Netzwerk, wo man mit seinen Freunden in Verbindung bleiben kann und so weiter, wo man Bilder hochladen kann und kommunizieren kann, grob gesagt. Versucht man so aufzubauen, dass man zum einen seinen eigenen Server damit betreiben kann und zum anderen das Ganze auf Open-Source-Software aufbauen kann.
Ja, genau. Also gerade das Verteilte ist, glaube ich, das Interessante,
genau.
Dass halt jeder seinen eigenen Server installieren kann und sich mit den anderen connecten kann oder es auch nicht tun kann. Er kann halt auch nur seinen eigenen Server betreiben, ohne sich an das quasi große Datennetz anzuschließen und das mit anderen Leuten zu tauschen. Also so.
Ja, also ich glaube, eine der Ideen war halt auch, dass man zum Beispiel jetzt sagen kann, okay, man ist jetzt eine Firma und man möchte so firmenintern so ein Social Network anbieten und das nur im Intranet bereitstellen zum Beispiel. Diese Möglichkeiten hat man ja mit Facebook und so weiter überhaupt nicht. Und sowas könnte man sich ja dann im Endeffekt auch als Nutzungsszenario vorstellen.
Die haben jetzt einen Server hingestellt und man kann sich dafür registrieren und man wird dann irgendwann eingeladen und darf mitmachen. Also langsames Wachsen quasi, dass man es ein bisschen kontrolliert. Also wer da mitmachen möchte, wer kann sich jetzt erstmal anmelden und kriegt dann irgendwann eine Einladung und darf sich dann richtig anmelden quasi. Und darf dann Diasporen oder wie auch immer man das dann nennt.
Diasporen. Das hört sich irgendwie komisch an.
seine Partyfotos hochladen.
Genau, zum und Beispiel. sich vernetzwerken mit den anderen und so. Ja, das Ganze läuft super cool mit Ruby und mit MongoDB.
Ja. Also mehr habe ich bis jetzt auch nicht rausgefunden.
Na gut, der Quellcode ist ja offen, du könntest hier reingucken.
Ja, natürlich. Was ich vor einer Weile mal gesucht hatte, war, weil ich gerade auch im letzten Semester ein ähnliches Projekt am Laufen hatte, wollte ich mal gucken, ob die ihre Protokoll-Schnittstellen dokumentiert haben, sodass man im Endeffekt eine ähnliche Software selber nachbauen könnte und ein kompatibles Protokoll dann im Endeffekt implementieren könnte, mit dem er dann halt mit Diaspora sich unterhalten kann. Habe ich allerdings nichts gefunden damals und seitdem habe ich mich auch nicht mehr großartig so damit beschäftigt. Da gab es nur mal einen guten Blogbeitrag von einem Menschen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Er steht auf jeden Fall in den Shownotes, wo es halt auch um Sicherheitslücken innerhalb des Source Codes, der da veröffentlicht wurde.
Ja, das, ging. Ja, das ist ja auch klar. Also ja. Ich meine, das ist ganz frisch und dann ja. Geben sie sozusagen frei, jetzt wird's laut.
Ja.
Und dann gucken sich Leute das an und denken, oh shit, das ist ja fucking retarded. Das war ja. Klar und das ist auch gut, dass es jetzt auffällt, weil.
Also das würde mich jetzt einmal interessieren, wie viele der Dinge, die da damals angesprochen wurden, jetzt heute noch aktuell sind. Hm. Ich hoffe mal, dass so das alles im Großen und Ganzen schon geschlossen wurde, weil das waren halt zum teilweise halt echt auch blöde Leichtsinnsfehler. Und,
einfach Input nicht validiert.
Sowas. Ja, zum Beispiel. Ja, gut, ich meine, wenn du so in 3 Monaten sowas hochziehen willst, das ist halt
die
auch nicht.
Ja, eben.
Wie waren das? Die hatten Geld gefordert oder
haben ja, die haben Geld eingesammelt.
Ja, die haben
über Crowdsourcing.
Ich glaube, über Kickstarter, oder? War das?
Ja, wahrscheinlich
über Kickstarter. Die haben über so eine
Crowdfunding-Plattform
haben die im Endeffekt Spenden gesammelt und die sind dann irgendwie zum Schluss, glaube ich, auf, glaube ich, so $200,000 rausgekommen. Also die hatten schon Geld.
Ja, sagen wir es mal so. Und dann gab es erstmal so eine große Enttäuschung, weil es nicht so cool war, wie alle gedacht haben.
Ja.
Und jetzt hat sich das aber gelegt, jetzt ist es cooler geworden, jetzt funktioniert es eher.
Vielleicht, also ich habe schon, also seit diesem ersten Release der Software habe ich von Diaspora nichts mehr gehört bis jetzt. Also ich kann schlecht einschätzen, was sich da hinter den Kulissen getan hat.
Also ich habe es auf jeden Fall mal aufgesetzt gehabt, als das damals so zum ersten Mal rauskam. Ich meine, es war relativ einfach aufzusetzen. Ruby, MongoDB anstarten und dann ging das schon alles irgendwie. Aber ja, du hattest dann halt deinen eigenen, wie nennen sie es jetzt, Pod? Ich hätte eher Seed oder sowas gesagt, aber das ist dein eigener Pod dann, also dein eigener Server. Und dann müsstest du dich halt irgendwie noch mit anderen connecten, aber das hat irgendwie nicht geklappt und also gab es auch irgendwie keine Anleitung zu und wie auch immer, das kommt jetzt halt erst
alles noch. Also das scheint tatsächlich relativ aktiv gewesen zu sein, also Diaspora ist mittlerweile auf GitHub das am 4. meisten geforkte Projekt aktuell. Das hat 556 Forks. Das ist schon.
Ist das gut, wenn es viele Forks hat?
Ja, oder? Sagen wir es mal so, man kann nicht schlecht einschätzen, wie viele der Forks tatsächlich aktiv sind oder wie viele Leute das einfach mal geforkt haben, um dann vielleicht irgendwann mal was zu tun, aber das seitdem nicht mehr angefasst haben. Das kann man halt auch schlecht sagen, aber so.
Ja, kann man sich da kurz angucken.
Aber wenn die da irgendwie in den Top 10 der meist geforkten Projekte sind, dann wird sich da wahrscheinlich auch schon was getan haben.
Jetzt naja. Die Frage, warum forkt man? Eigentlich forkt man doch nur, um selber was daran zu machen.
Ja, aber es gibt ja tatsächlich auch Leute, die das forken und dann, um mal irgendwann mal was zu machen und dann irgendwie das Interesse verlieren.
Also, was ich mache, ist, ich watch das halt. Also, weil das ist ja will halt warten, bis was Neues, Cooles rauskommt, bis wir es gemacht haben.
Also so wie das jetzt aussieht, ist die Aktivität hier von den geforkten Sachen doch nicht so groß, aber der grafisch halt auch relativ riesig.
Ja. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken auf GitHub und
github.com/diaspora.
Genau, und oder auch mitentwickeln. Also das ist ja ein Open-Source-Projekt und da kann man ja sich auch einfach mal beteiligen, wenn man das will.
Genau.
Gestern war ein besonderer Tag. Wisst ihr warum?
Weil es ein Tag vor Windows 25 Jahre.
Nein, weil gestern
vor einem Monat hatte ich Geburtstag.
Ach so, da war
gut, ja was. Jetzt wissen wir auch das.
Alter, ich glaube, das war's.
Ja, auf jeden Fall.
Nein, gestern vor 4 Jahren kam die erste Sendung dieses Formats hier raus. Nannte sich Radiotux et Horaz, heißt ja jetzt Radiotux Talk. Und ja, das sind jetzt ganze 4 Jahre her. Wir haben über 115, also das ist Ausgabe 115 jetzt, aber wir hatten ja mehrere. Wir haben da ja so manchmal Punkt, Komma irgendwas gemacht und das ist jetzt, ja, 4 ganze Jahre her. Das ist eigentlich schon eine stolze Zeit. Die erste Sendung da unten aus dem Glaskasten. Jetzt sitzen wir hier mit unserem neuen tollen Studio, was immer noch ein paar Schwierigkeiten hat und wir basteln immer noch fleißig.
Was gerade rumlärmt.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man das auf dem Stream so wirklich so schlimm hört, und ich glaube, es wird gleich wieder leise. Der Rechner, da ist der Lüfter gerade groß angesprungen. Jetzt ist er, glaube ich, wieder leise. Siehst du, hört man gar nicht mehr. Also wir basteln immer noch ein bisschen und sind aber im Großen und Ganzen echt super zufrieden. Also ich zumindest. Es macht total Spaß und es ist einfach total geil, dass wir das jetzt endlich mal hingekriegt haben. Klar, Verbesserungsvorschläge gibt's immer noch oder Verbesserungsmöglichkeiten, und es gibt ja irgendwie kein Projekt, was jemals richtig abgeschlossen ist. Wäre ja auch langweilig. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, hier Sendungen zu machen, und das quasi egal von wo, Hauptsache es gibt dort Internetanschluss, dass wir da senden können. Aufnahmen könnten wir auch so machen. Das Ding ist gar nicht so leicht, es sind schon 15, 20 Kilo oder so, die man...
Das ist leichter als mein PC.
Was?
Ja.
Ist dein
ja.
PC? Mhm. Was hast du für ein PC?
Ich sag dazu jetzt mal nichts.
Ich habe mal auf die Waage gestellt, es war so mehr als 30 Kilo.
Ja. Also,
okay.
Aber ja, egal. Red weiter.
Es gab Leute, die haben das mit anderen Sachen verglichen, die auch ähnliche Größe haben.
Möchte ich gar nicht weiter drüber reden.
Auf jeden Fall, unser tolles digitales Mischpult hier. Ihr habt ja vielleicht schon ein paar Fotos gesehen. Habe ich ja auch mal getwittert, und wir werden das jetzt immer viel weiter verwenden. Und da nochmal vielen Dank an all die da damals gespendet haben und uns unterstützt haben, dass wir das kaufen konnten. Und ja, das ist so das, was sich getan hat dieses Jahr. Dieses Format hat sich stark gewandelt von einer, ja, sagen wir mal, größtenteils One-Man-Show, wo ich alleine die Sache moderiert habe und das Ganze auch eher Magazincharakter hatte, also halt eingespielte Beiträge, dann Musik bis hin zu dem jetzigen Talk-Format hier. Und ich habe im Blog auch mal einen kurzen Artikel zusammengeschrieben, wo halt auch so mal so die ganzen Steps nochmal durchgegangen sind. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja nochmal durchlesen. Und was wir natürlich immer gebrauchen können, sind Kommentare. Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, was wir unbedingt mal behandeln sollten hier auch. Also wir nehmen auch gerne Themenvorschläge von außen an, und je nachdem verpacken wir das dann in unserem neuen Sendeformat, was Sven gerade kräftig plant.
Yay.
Wollen wir mehr
dazu sagen?
Nee. Wir haben einen Namen, den haben wir auch schon mal so Name-Dropping-mäßig, haben wir den hier auch schon mal genannt, nennt sich Binärgewitter, aber es ist die Zeit ist immer irgendwie das Kritische, wir kommen einfach nicht dazu, aber es gibt schon, die Themenliste dafür ist schon ziemlich lang.
Ja, also ich glaube, wir können jetzt 100 Jahre durch sein, ja, mindestens.
Ja, genau, wir sollten uns echt mal irgendwo einsperren durchsenden.
Ja, so.
Wer holt die Pizza dann?
Ja, die lassen wir uns direkt hier hinliefern.
Ja, immer. Jeden Tag so.
Jeden Tag.
Da kriegen wir bestimmt irgendwie
dreimal pro Tag.
Ihr wisst ja, Real Life ist das, wo der Mann mit der Pizza herkommt.
Ja.
Genau. So viel zum Thema.
Real Life, jo.
Ja.
Brauchen wir nicht. Haben wir genug. Ja, erzähl weiter.
Ja, wenn ihr Lust habt, ihr könnt das komplette Archiv euch runterladen, die ganze Sache mal durchhören. Wie sich so die Geschichte verändert hat. Also da ging es halt von Microsoft, Novell, Deal, die Gedanken dazu, bis jetzt halt heute, dass Novell gar nicht mehr existiert.
Ja.
Bis zu anderen Firmen, die nicht mehr existieren.
In 4 Jahren ist schon ganz schön was passiert.
Ja, es ist irgendwie krass. Mhm. Also so, man kann sich halt die ganze Geschichte von Linux, Open Source und von Mobile vor allem auch durchhören.
Ja.
Also so Sendung 42 hat sich mit einem Open Moco beschäftigt.
Stimmt, die habe ich tatsächlich auch gehört. Da war doch auch noch der Moritz mit dabei, oder?
Genau, da war nur Moritz dabei, okay. Da war der
Markus
Schlichting dabei und der Jens, der jetzt auch ab und zu immer noch vorbeikommt. Und ja, damals haben wir über das OpenMoko diskutiert, was heute auch kein Mensch mehr kennt.
OpenMoko. Ja.
Also es ist, ja, man kann so schön die ganze Geschichte durchhören, also wer da Lust hat.
Also ich glaube, letztes Jahr haben wir irgendwann noch über den OpenMoko, was war denn das, dieser Wikipedia-Reader.
Wiki-Reader, ja.
Genau, da haben wir auch noch ein bisschen drüber diskutiert, aber ansonsten.
Gibt es den eigentlich noch,
den Wikipedia-Reader? Glaube ich noch.
Ich meine, man kann sich jetzt auch einfach ein Kindle kaufen.
Ja. Den kann man auch routen und da läuft auch Linux drauf, haben wir festgestellt.
Und man kann auch Wikipedia angucken, ohne dass man es irgendwie updaten muss. Das ist immer aktuell.
Ja.
Das ist schon cool.
Ja, und man hat überall Internet.
Überall Internet. Ja.
Hm. Ja.
Genau.
Also, ja, wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie doch einfach mal entweder uns direkt per Mail hier oder in die Kommentare rein. Und ja, ansonsten einfach toll, dass ihr uns immer zuhört, dass wir auch hier so viele Live-Hörer haben, die gerade im Chat dabei sind und hier diskutieren, sowohl zu Themen, die wir gerade erzählen, als auch zu völlig anderen Sachen.
Also ich glaube, im Chat geht die Diskussion gerade richtig los. Nee, nimmer.
Nicht mehr.
Aber
okay. Es gibt übrigens auch ein paar Bilder von uns dabei. Auch ihr zwei seid drin.
Ich weiß. Ich sitze total verkrampft da und Felix guckt irgendwie komisch.
Man müsste bloß den roten Ball, der da hinten sitzt, auf seine Nase draufpacken und dann würde das Foto noch viel besser aussehen.
Dafür gibt es ja Photoshop. Ja. Wenn man sowas vergessen hat, kann man es ja immer noch machen.
Wir wollten doch.
Gar kein Problem.
Genau.
Ja, wir machen auf jeden Fall immer weitere Sendungen. Ganz 52 pro Jahr schaffen wir nicht. Ich denke, wir werden auch mal irgendwann Weihnachtspause machen müssen hier.
Ja.
Haben wir noch nicht drüber geredet, aber so viele Sendungen kommen in diesem Jahr nicht mehr.
Zudem hatten wir ja auch bestimmt 2-3 Monate Sommerpause.
Ja, die Sommerpause war diesmal ziemlich hart, was aber auch daran lag, dass wir diese ganze technische Sache hier zusammengebastelt haben und das alles ziemlich lange gedauert hat, bis die Technik stand und das war schon ein Akt, weil wir ja auch den Server, der ist aufgefräst worden, dass da eine Soundkarte reingepasst hat. Also das war einfach da müssen wir, glaube ich, auch mal nochmal einen Blogartikel zu schreiben, auch wie wir die Soundkarte eingepasst haben und was eigentlich alles funktioniert und was zurzeit noch nicht funktioniert und wo noch die Verbesserungsmöglichkeiten liegen da. Ja, wenn ich mal Zeit habe, mache ich das mal. Wo war ich? Die Zukunft.
Genau, Zukunft.
Zukunft. Nächstes Jahr wird Radio Tux 10 Jahre alt.
Ja, wir haben letztens den 9. gefeiert.
Ja, also letztens ist halt auch schon wieder ziemlich lange her.
Ja, das kommt drauf an.
Es war im März, April.
Stimmt.
Und jetzt
auch schon wieder eine Weile.
Jetzt haben wir auch gleich Dezember und dann sind wir nächstes Jahr 10 Jahre alt. Das ist krass.
Sollten wir dann aber mal richtig feiern.
Da müssen wir eine richtig große so Party machen.
Ja. Live-Publikum und so.
Ja.
Ist ja auch geplant.
Und nein, dann fangen sie an, uns zu bewerfen. Wenn wir weiterhin irgendwie.
Solange sie uns mit coolen Sachen bewerfen, ist ja egal.
Genau, bewerft uns mit Computern. Nee, das ist zu
die 30 Kilo wiegen.
Nee, mit Telefon.
Ja, mit Telefon, genau. Mit Smartphones.
Mit Smartphones.
Aber nicht aber mit neueren.
Also so. Wir wollen bloß die neuen, also die alte könnte mal.
Genau, bewerft uns mit Tablets.
Ja.
Mit dem
Android 1.0.
Mit dem Galaxy Tab 2 bitte.
Ja.
Wenn ihr eine Prototyp-Version habt, könnt ihr uns die bitte an den Kopf werfen.
Nee, 10-Netz-Telefone tun weh, bitte nicht.
Ja, diese großen Knochen. Diese Motorola-Teile, die
Was du in dein Auto einbaust.
Ja, ja, da haben wir bestimmt noch irgendwo rumliegen. Also mein Vater hatte früher sowas drin. Nee, das mit Symbian-Telefon, ja, Symbian ist tot.
Also wenn sie mit Symbian-Telefon werfen, dann werfe ich zurück. Ich kann mit dem Ding Bierflaschen aufmachen.
Aufwerfen? Oh mein Gott! Oh shit! Ich habe Angst von dir. Du kannst mit Symbian-Telefon Bierflaschen aufwerfen.
Ja.
Oh mein Gott.
Ich hab nicht gesagt, dass ich das Bier nochmal trinken muss.
Klirr.
Ja, aber wie gesagt, wenn er mit Symbian-Telefon werft, dann werfe ich zurück.
Aber so siehst du auch immer aus wie hier auf dem Bild, stelle ich gerade fest.
Ich sehe nicht immer so aus.
Doch.
Verdammt.
Ja. Genau so.
Ich kann nichts dafür.
Okay, also nächstes Jahr, wir werden immer wieder viele fleißige Ausgaben produzieren hier an Talk Magazin. Wir haben vor, eine neue Sendung zu kreieren, die sich Binärgewitter nennt.
Richtig.
Wo es dann um monothematisch vorgeht. Die erste Sendung wird sich über NoSQL drehen, kann ich jetzt
so
vielleicht
viel,
doch schon
so
mal.
So viel wissen wir schon mal, da laufen auch gerade die Vorbereitungen.
Genau, das Team steht auch schon, wir müssten bloß nochmal den Termin finden.
Richtig.
Aber so wie es gerade aussieht,
vielleicht
schaffen wir es noch vor Weihnachten.
Es wird entweder Anfang, Mitte Dezember oder dann nach Weihnachten.
Ja, genau. Dann ist dann der Kongress, ist natürlich auch bald, ich weiß nicht, gehst du hin, Sven?
Ja.
Okay.
Habt ihr schon Karten?
Nee.
Ihr wisst, dass diese Karten nur im Vorverkauf verkauft werden?
Ja.
Gerade?
Also wissen wir schon.
Gut, also Anfang Dezember gibt es nochmal und dann ist auch fertig.
Das
wollte ich nur mal gesagt haben, weil nett, dass es irgendwie Leute behaupten.
Nicht, dass du anfängst zu weinen, dann
sie wissen
bekommen.
Das nicht.
Also gehst du auch hin, Felix?
Also ja,
ich,
na klar.
Ich hab ein Ticket schon. Wir haben schon Tickets.
Okay.
Sogar schon bezahlt.
Ach ja, ich bin noch so unentschieden. Also es wäre.
Solltest du nicht sein.
Es wäre mein 10. Kongress im Übrigen.
Ja. Man muss das ja machen. Weil man macht bloß einmal einen 10. Und wenn ihr den jetzt verpasst, dann ist vorbei.
Das sind 10 Jahre Radio Tux, 10 Jahre Kongress.
Genau.
Ja, also musst du es machen.
Das auf jeden Fall.
Das klingt einfach schon alt jetzt so.
Ja, wobei letztes Jahr bist du ja auch mit dem Presseausweis reingekommen und so.
Ja, deswegen mache ich mir da meistens ja auch keinen Kopf so drum.
Ah.
Ja,
verdammt.
Ja. Man sollte sich mal einen Presseausweis besorgen.
Ja, das kriegt nur nicht jeder. Und wir werden auch auf der CeBIT wieder zugegen sein und natürlich auf dem Linux-Tag.
Die gibt es noch?
Die gibt es noch,
CeBIT, ja. CeBIT, klar.
Tatsächlich, okay. Ja.
Es wird bestimmt auch mal...
Nee, aber die CeBIT, dieses Jahr war irgendwie doof, habe ich mir sagen lassen.
Ich habe nicht sehr viel davon gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Weil
wir haben Sendung gemacht, ja, ständig. Also das sind auf jeden Fall... Und diese Desktop-Summit ist ja auch noch, das werden so die drei großen Events sein, auf denen wir vertreten sein werden. Natürlich mit diesem tollen Studio hier. Und viele Live-Sendungen machen. Und ja, es wird auch eine große Party geben zum 10-Jährigen. So, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Was habe ich noch in meiner Themenliste? Auch wenn euch das jetzt ein bisschen auf den Sack geht, ich hoffe, wir gehen euch nicht so auf den Sack wie der Jimmy Wales.
Wales heißt er doch.
Way.
Also der geht mir nämlich, also ich bin ja normalerweise nicht so. Und ich
bin ja ein netter Typ, ja.
Und
so fangen sie immer an.
Genau, und eigentlich habe ich der Wikipedia auch schon Geld gespendet, aber...
Der geht mir immer noch auf den Sack.
Ja, nee, tatsächlich, also jedes Mal, wenn ich auf die Wikipedia gehe, also wäre wahrscheinlich schon durchgedreht, wenn ich mir mittlerweile irgendwelche Adblock-Routinen eingerichtet hätte, damit ich den irgendwie mal loswerde.
By the way, mit Edward geht es einfach so, man kann den rechtsklicken und dann kann man...
Ja, das ist cool.
Edward ist was?
Das, was ich mal gepickt habe.
Es ist so ein Chrome-Plugin.
Genau, das
genau.
Ist sowas wie Adblock plus für Chrome und...
Genau.
Heißt,
das,
ja.
Das ist sowas wie Adblock, nur dass man da noch so ein Bonus-Feature hat, dass man so ganz dediziert Sachen blocken kann, indem man es anklickt und sagt, dass man es nicht mehr haben will.
Okay, Sven, wie hast du es gemacht?
Ich habe ganz normal eine Adblock-Routine.
Ganz normal, wie jedes halt macht. So.
Ja, ich meine, das ist irgendwie ein Selektor, wo man halt sagt, wähl jetzt bitte dieses Div aus und blende das aus. Also das ist jetzt auch nicht so die Raketenwissenschaft. Das können wir verlinken in den Shownotes. Ich habe es in unser Doc reingepastet.
Ja, also auf jeder Wikipedia-Seite grinst der einen da gerade an. Und
ja.
Ich weiß nicht, die letzten Jahre fand ich es nicht so schlimm, aber dieses Jahr ist schon irgendwie...
Die Wikipedia ist ja wirklich ein cooles Projekt und es lohnt sich tatsächlich, dafür zu spenden. Alles völlig verständlich, aber dieser Banner, der da mittlerweile überall drin ist, der ist einfach so penetrant, dass es mich einfach nur noch nervt.
Ja. Finde ich auch schade. Also das war, die letzten Jahre war das irgendwie besser und ich weiß nicht, ob ich letztes oder vorletztes Jahr auch gespendet habe, aber dieses überlege ich mir echt das
allein schon aus Prinzip.
Ja,
also ich möchte nicht auf jeder Seite, die ich in der Wikipedia aufrufe, irgendwie Jimmy Wales sehen.
Nein!
Er hat gar nichts mit dem Thema zu tun, wonach ich gerade geguckt habe.
Ja.
Er sollte wenigstens andere Posen für bestimmte Sachen machen einfach.
Ja, aber er könnte auch von mir aus tanzen, aber irgendwie...
Alter, aber nicht als Flash, bitte.
Nee, so ein Animated...
Oder schießt den Jimmy Wade.
Ja, genau, wie bei Google. Die haben doch dann auch immer diese Doodles oben drin. Man könnte ja dann irgendwie so statt ein Moorhuhn abschießen, Jimmy Wales abschießen. Ich meine, irgendwas, womit man dann irgendwie auch Spaß hat.
Ja, und pro getroffen spendest du 1 Euro oder nee, so.
Nee, 1 Cent.
1 Cent.
1 Cent.
Da muss man ganz lang spielen.
Ja, aber da gibt es bestimmt Leute, die machen ihre Bots an und spielen dann die ganze Zeit.
Genau.
Aber dann macht man einfach ein Limit bis irgendwie 10 Euro und dann hat man das Problem ja auch nicht mehr.
Ja, finde ich gut.
Finde ich super gut.
Sollten wir der Wikipedia mal vorschlagen.
Ja, Jimmy also, Wales abschießt.
Also, was mir letztens tatsächlich auch aufgefallen ist, das ist ja nicht nur in der Wikipedia so, sondern auch in Wiktionary. Das heißt, ich musste da nochmal eine weitere Domain eintragen.
Ja, gut, meistens ist man ja eh nur auf der Wikipedia.
Ja.
Sag ich jetzt mal. Einfach so plakativ dahin. Ich habe meinen Kernel gewechselt.
Hast du endlich auch diesen guten, CK vom Covilas oder wie heißt er?
Covilas.
Die 200 Zeilen Patch.
Nee, nicht die, damit haben wir ja letzte Woche drüber geredet, dass es ja diesen Brainfuck-Scheduler gibt, wo es diesen großen Scheduler-Streit 2008 gab und es irgendwie mehrere Scheduler gab und sich einer durchgesetzt hat, aber leider der falsche, zumindest der falsche für Desktop-User. Und der ist schon cool, also ich habe den auf Arch Linux habe ich den mal gebaut, der ist in Aura drin, kann man sich schnell zusammenklicken. Es ist echt das erste Mal, dass ich seit Ewigkeiten wieder einen eigenen Kernel gebaut habe. Also es ist so irgendwie, ja, so mit Menü-Config und allem und die ganzen Sachen mal ausgewählt.
Echt?
Es war auch...
Also du hast da tatsächlich auch deine Kernel-Module selber ausgewählt. Ich mache meistens,
ja,
benutze ich die Standard.
Ja, du kannst doch die Standard nehmen, aber ich wollte es dann halt auch, wenn du schon mal dabei bist und eh dir deinen eigenen Kernel baust und ich meine, es dauert ja eh so lange, kompilieren muss er ihn ja eh, dann kann ich ihn auch gleich noch mehr an mein System anpassen.
Ja, was heißt kompilieren muss man eh, was tatsächlich extrem bei der Reduktion der Kompilierzeit hilft, ist tatsächlich nur diese Module auswählen, die man auch wirklich haben will.
Ja.
Weil aber den Rest kompiliert er dann halt einfach nicht.
Aber was ich in Arch nicht gefunden habe, oder ich habe einfach vielleicht nicht lange genug gesucht, wie ich einstelle, dass er auch beide Cores zum Kompilieren benutzt.
Das machst du einfach, indem du make-j3 oder das in deinen etc ABS Option mit reinmachst.
Okay,
da kannst du
echt nochmal gucken.
Ja, da kannst du einfach einen -j3 eintragen.
Ja, ja, genau.
Dann benutzt dann, da die
Cores. Genau, du musst immer zwei, also 1 plus die Anzahl der Cores eingeben.
Genau.
Ich kann mal kurz aber ich habe echt nicht gewusst, wo ich das einstellen sollte und habe dann gedacht, scheiß drauf, jetzt suche ich hier nicht länger, sondern mach mal Start. Und dann hat er halt nur auf einem Core kompiliert und es dauert dann halt irgendwie relativ lange. Das war ein bisschen anstrengend. Ansonsten hat das super funktioniert. Dann natürlich noch kurz Grub anpassen, dass er auch den richtigen Kernel nimmt und schwuppdiwupp war mit den Kernel-Patches und dem Brainfuck-Scheduler alles drauf und ich muss sagen, also ich benutze es jetzt seit 2 Tagen, es läuft super.
Jo.
Also es sind ein paar Sachen, sind gefühlt langsamer, also nur so, ich kann es nicht genau definieren, also wo ich denke, ja, hat es vorher ein bisschen schneller reagiert, aber dafür, selbst wenn ich den Firefox starte, kann ich jetzt noch arbeiten. Das ging vorher auf dem System nicht so, weil ich den Firefox gestartet habe, war das Ding dicht. Es ging nichts mehr, ich konnte echt nichts mehr machen, musste warten, bis der Firefox gebootet ist und bis der sich da mal ausgekäst hat und alles und jetzt kann ich noch arbeiten nebenbei.
Also,
cool. Das ist einfach, ich hätte nicht gedacht, das hat mein System nochmal beschleunigt. Wenn ich jetzt noch eine SSD reinbaue, könnte ich, glaube ich, mit meinem Laptop noch ein paar Jahre leben.
Ja,
wäre eine Option.
Nein, ich will weg. Ich bin ein guter Kapitalist. Ich schmeiße einfach mein ganzes Zeug immer weg und kaufe mir Neues.
Das ist ja auch richtig.
Dein Notebook, war das nicht das mit dem abnehmbaren Display?
Was mit dem
abnehmbaren? Was auseinanderfällt?
Ja, es fällt auf jeden Fall. Es fällt auf jeden Fall auseinander. Also es ist.
Ich habe mir auch mal so Gedanken gemacht wegen...
Wegen dem Kapitalismus?
Ja, außerdem. Also das ist was ganz Schlimmes.
Der Kapitalismus. Kapitalismus
bringt uns den Sieg.
Den Sieg?
Den Sieg, den Endsieg. Jedenfalls. jedenfalls mit dem... Ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, wie kriege ich meinen Computer performant, meinen Laptop. Und da bin ich auf den Scheduler Deadline gestoßen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe den ausprobiert und der macht eigentlich das, was ich will. Und zwar, man kann noch arbeiten, während was anderes passiert. Deadline ist sozusagen, man ergibt halt jedem Prozess eine bestimmte Anzahl von Zeit. Das ist typisch.
Was ein Scheduler so macht, ja.
Aber ist es nicht so, dass also die Queue wird so gefüllt, dass jeder mal drankommt. Und das ist tatsächlich so, dass es bei mir gut funktioniert hat. Und der war standardmäßig dabei und deswegen kann man einfach auswählen. Deadline kann ich empfehlen.
Was muss man da angeben beim
Elevator
Booten?
ist gleich Deadline.
Okay,
Im
im Grab.
Im Grab, genau.
Ja.
Und
okay.
da habe ich echt gute Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte davor mal ein bisschen Probleme mit, ja klar, du startest was und dann funktioniert der Rest nicht mehr.
Ja, das ging gar nicht. Also trotzdem, also beim Firefox habe ich es extrem gemerkt, also wenn der startet, ist meine Load irgendwie bei 1 und mein halbes System, also mein System steht einfach nur. Und jetzt mit dem Brainfuck-Scheduler geht's einfach wieder.
In Sachen Load, da musste ich jetzt gerade wieder an unser letztes Experiment mit dem Apache-Server denken. Wir haben es tatsächlich geschafft, mein Desktop-Rechner auf eine Load von 212 zu bringen.
What the fuck?
Ja,
der hat hart gearbeitet.
Das
ja.
geht doch.
Doch, das
doch,
geht.
Das geht.
Man
klar.
muss nur genug Prozesse warten lassen.
Genau, also wir haben dann Apache Prefork genommen. Und dann hat das Ding halt geforkt.
Bis zum Get No.
Bis
hat die ganze, hat gern ganze Memory aufgefressen und hat alles gemacht, oder?
Ja, der konnte den Memory gar nicht mehr allokieren, weil er mit Kontext-Switchen beschäftigt war.
wie viele Threads habt ihr da gestartet?
Ja,
keine Threads, Prozesse.
Oder Prozesse.
Ein Prozess
also,
pro neuen Connector.
Ja.
Und seid dann mit dem JMeter draufgegangen und habt gleich noch gesagt, hier, bau mal.
Nee, wir haben ein AB benutzt und sind da irgendwie über eine Gigabit-Verbindung mit 10.000 gleichzeitigen Requests draufgegangen. So. Aber zurück zu deiner Frage mit, wie bekomme ich irgendwie meinen Kompiliervorgang schnell, habe ich nochmal schnell nachgeguckt. Das Ganze befindet sich in der etc make-pkg.conf und da muss man dieses make-flags auf -j3 oder -j was auch immer man seine Anzahl an CPUs plus 1 dann setzen. Ja.
Was? Wo muss ich das machen?
Make-flags.
Make Flex.
etc-make-pkg.conf
ah, Flex,
und da
J,
Make Flex.
Ah, ich sehe es genau. Und
genau.
dann -j gleich 3.
Ich habe gerade nochmal den Deadline Scheduler nachgeschaut und zwar bei Wikipedia steht: The goal of the Deadline Scheduler is to attempt to guarantee a start service time for a request. It does that by imposing a deadline on all AO operations to prevent starvation of requests. Also, tatsächlich ist es so, Wenn I.O. zu lange dauert, dann wird es halt sozusagen gestallt und jemand anders darf weitermachen.
Ja, gerade die I.O.-Waits sind irgendwie das, was das System irgendwie mal lahm macht.
Ja, genau, das ist halt gerade.
Aber deswegen sage ich ja, SSD, baut überall eine SSD ein und schon wird es ein bisschen besser.
Ich bin gerade dabei, meine zu verkaufen. Meine alte.
Willst du noch die eBay-Nummer oder sowas sagen, dass
nee,
die
nee,
Leute
nee,
dir...
Nee, das wird auch privat gemacht.
So, okay. Ja, ich würde sagen, dass... War es schon für diese Sendung oder die Empfehlung? Ja.
Empfehlung.
Stimmt.
Empfehlung.
Richtig.
Wir hätten auch noch ein paar Themen, sollen wir darüber noch was reden?
Habe ich ja gefragt, ihr habt nicht geantwortet.
Das heißt nein?
Das heißt, ich habe wahrscheinlich gerade nicht aufgepasst.
Also nein.
Ihr wolltet über Websockets reden und über HTML5.
Wir wollten vor...
Ihr wolltet schon vor 3 Monaten über HTML5 und...
HTML5-Slides wollten wir erzählen. Sollen wir das heute machen oder machen wir das nächstes Mal?
Ach, wir können es nächstes Mal machen.
Machen wir es nächstes
Mal.
Aber über Websockets können wir noch reden. Oder
wir können über Websockets reden, ja. Also
was sind Websockets?
Websockets sind eine ziemlich coole Sache. Also was man bis jetzt hier kennt, sind so die Geschichten mit Ajax. Man kann dynamisch HTML-Code oder andere Sachen nachladen und die dann praktisch in eine Seite... einbauen, ohne dass die jetzt irgendwie neu geladen werden muss. Das kennt man ja schon so. Was dann danach kam, war so dieses Longpolling, was man auch teilweise als Comet bezeichnet hat. Das war im Endeffekt eine ähnliche Technik, allerdings mit dem Unterschied, dass man die ganze Zeit versucht hat, eine Verbindung zum Server aufzubauen, offen zu halten.
Mhm. Damit man halt sieht, wenn der Server was Neues für einen hat.
Genau, also intern hat man das, kann man sich das dann so vorstellen, man hat im Browser einen JavaScript am Laufen, was jetzt auf irgendeine Ressource wartet, die sich irgendwann ändert oder irgendwie neue Daten liefert. Und dann stellt man im Endeffekt, sobald man die Seite geladen hat, macht man einen Request zum Server Und der Server hält diese Verbindung so lange offen, bis er was Neues hat, bis er neue Daten hat, und dann returnt er erst mit den neuen Daten und macht die Verbindung wieder zu. Und der Client macht im Endeffekt dann nichts anderes, als die Verbindung sofort wieder aufzubauen, falls wieder was Neues kommt. So, das war jetzt dieser Umweg, um dann praktisch dieses dauernde gibt's was Neues auf dem Server zu verhindern.
Damit man diese bilaterale sozusagen Verbindung aufrechterhalten kann, weil sonst ist es halt so, dass immer bloß der Client was anfragen kann und der Server gar nichts irgendwie schicken kann und keine Möglichkeit auch hat, mit dem Client zu kommunizieren.
Genau.
Also, weil es halt ein Server im eigentlichen Sinne ist tatsächlich, der nur surft.
Also ein ziemlich gutes Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, sind so kleine Kinder, die irgendwie, wenn man in Urlaub fährt, alle 2 Minuten fragen, ob man denn schon da ist.
Du bist schon da.
Genau, das ist das, was im Endeffekt.
Du bist schon da.
Das ist das, was man.
Sind wir schon da?
Was im Endeffekt Ajax genau tut. Es fragt einfach, und zwar nicht alle paar Minuten oder so oder alle paar Stunden, sondern meistens alle paar Sekunden nach. Gibt's denn was Neues? Gibt's denn was Neues? Gibt's denn was Neues? Und das hat man im Endeffekt mit diesem Longpolling versucht zu umgehen. Ist natürlich alles ein bisschen suboptimal, weil es mehr oder weniger eigentlich auch nur ein Workaround für die ganze Geschichte ist. Und dann kam so mit dem ganzen HTML5-Gedöns jetzt auch noch Leute auf die Idee, hey, eigentlich könnte man das auch mal implementieren, und zwar in cool, sodass es richtig funktioniert. Und dieser Ansatz ist jetzt im Endeffekt, sind die WebSockets. Also die WebSockets bieten einem tatsächlich eine vollwerte bidirektionale Verbindung zum Server, die auch offen bleibt. Das Ganze wird dann über HTTP getunnelt, und dann kann man da im Endeffekt, wie man lustig ist, zwischen Client und Server Daten austauschen. Kann, wenn was Neues passiert, die vom Server auf den Client pushen, und kann auch gleichzeitig, wenn auf dem Client irgendwie ein Button gedrückt wurde oder sonst irgendwas, kann diese Daten dann auch wieder an den Server übermitteln.
Ja, das ist quasi wie rohe TCP-Sockets, also rohe im Sinne von, man kann Daten übertragen fürs Web, für Webserver.
Genau, also man hat da definierte Schnittstellen, man hat da eigentlich auf der Client-Seite, glaube ich, 3 oder 4 Events. Man hat im Endeffekt jetzt verbinde dich, dann hat man, kann man einen Event-Händler registrieren, die dann im Endeffekt aufgerufen werden, wenn eine Verbindung aufgebaut wurde, wenn eine neue Nachricht reinkommt, wenn eine Verbindung geschlossen wurde und wenn ein Fehler aufgetreten ist. Und das sind im Endeffekt alle diese Fälle, die man da im Endeffekt behandeln muss. Und somit kann man im Endeffekt dann so Geschichten wie gerade, wir editieren jetzt gerade alle gleichzeitig in Google Docs drin rum, da wird wahrscheinlich auch mit so einem Tricks gearbeitet, aber gerade dieses in Echtzeit zusammen miteinander arbeiten oder auch Spiele, Multiplayer-Spiele miteinander übers Netzwerk zu spielen, solche Geschichten lassen sich im Endeffekt halt auch über WebSockets lösen.
Okay, und das ist in allen Browsern drin?
Das ist in allen Browsern drin, die ich als modern bezeichnen würde.
Also nicht der Firefox 3.5.
Nicht der Firefox 3.6.
Oh, nicht der Firefox
3.6. Also das Ganze, also nativer Support für WebSockets ist momentan in im Firefox 4 Beta drin, im Chrome ab 5, glaube ich, im Safari 5 und ich glaube in einem aktuellen Bild von Opera. Also ist schon relativ bleeding edge, aber da gibt es Bibliotheken, die einem dann das mit Fallback und so weiter so ein bisschen erleichtern, dass man halt auch noch andere ältere Clients mit bedienen kann. Und also wir benutzen das Ganze ja tatsächlich für Mediengewitter, und darum geht es wahrscheinlich auch bei manchen Browsern nicht. Da gibt es dann nur die Stadtkatze zu sehen und nicht die anderen Sachen. Aber ich finde es im Großen und Ganzen echt eine coole Technik, weil man einfach in so Webanwendungen viel mehr Interaktivität reinbringen kann, ohne jetzt irgendwie riesige Overheads in der Programmierung zu erzeugen.
Und das Coole ist halt auch, man kann die Teile nicht nur fürs Web benutzen, man kann die auch einfach so verwenden, um über HTTP Verbindung zu tunneln. Weil das sieht halt aus, das ist normales Hypertext Transport. Und von daher sieht es aus wie normaler Web-Traffic.
Genau.
Und da kann man dann tatsächlich bilaterale Verbindungen aufbauen, wie zum Beispiel eine SSH-Session. Weiß ich nicht, gibt es sowas schon?
Also was es gibt, ist ein Projekt, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Es gibt definitiv so ein Projekt, womit man Telnet realisieren kann. Also die benutzen dann HTML5, die benutzen einen Canvas-Tag und die malen dann in das Canvas-Tag Konsolen In- und Output rein. Und man kann dann im Endeffekt über dieses Canvas-Tag, gekoppelt an Websockets, kann man mit einem Telnet-Server reden, wie wenn man jetzt irgendwie in einem Desktop-Programm drin wäre.
Genau sowas. Und sowas kann man eigentlich für alles machen. Mhm. Man kann da auch, keine Ahnung, richtiges, normales HTTP drüber sprechen, also normale Protokolle, die man sich halt selber überlegt hat.
Wenn das man einen Server auf der anderen Seite hat, der damit was anfangen kann.
Ja, ja, klar. Also man braucht natürlich diese beiden Stellen, aber das kann ja auch nur eine Art Proxy-Server
eben
sein.
Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es dann in Zukunft irgendwie so Proxy-Server geben wird, die dann über Websockets andere Protokolle sprechen.
Es gibt ja andere Projekte, die sowas Ähnliches machen. Ich weiß nicht, Screwdriver macht, glaube ich, nur über benutzt nur Proxys. Aber es gibt da andere Projekte, die ähnlich sowas
machen. Tatsächlich gibt es dann auch noch Dinge, die halt im Endeffekt mit einem normalen XML-HTTP-Request, so nennt sich dieser Request, mit dem man normale HTTP-Anfragen im JavaScript macht, da gibt es tatsächlich auch Dinge, die man mit Websockets tun kann, die man mit den anderen Requests nicht machen kann, wie zum Beispiel Cross-Domain-Request. Also das heißt, wenn man einen Websocket-Server hat, der auf einer anderen Domain läuft, wie jetzt diese Webseite, die man gerade angesurft hat, dann...
Der eine läuft auf x.de und ich will aber auf y.de zugreifen.
Dann geht es tatsächlich auch, aber
Im JavaScript-Kontext geht es immer nicht.
Im JavaScript-Kontext muss man böse Hacks anwenden, um diese Same-Origin-Policy, nennt sich das Ganze, zu umgehen. Ja.
Genau. Apropos Hacks, mein Pick des Tages ist das Frag Profile 67. Ist ein Magazin, was sich speziell um Computer Security dreht. Und das ist mein Pick des Tages. Das ist gerade heute rausgekommen, habe ich gedacht, das spreche ich heute mal direkt an.
What is this?
Das ist ein Magazin, wie gesagt.
Ja, es ist ein Englisch, Deutsch, ja, Chinesisch. Ja,
es ist Englisch. Kommt einmal im Jahr raus oder alle halbe Jahre. Dreht sich um eher technische Dinge, aber auch Sachen wie Social Engineering. Das gibt es jetzt schon echt lange, seit einigen Jahren schon. Ist immer wieder gut zu lesen, wie gesagt, sehr technisch, aber auf jeden Fall empfehlenswert.
Okay, Frag 67 ist draußen. Okay, dann gehen wir jetzt nahtlos zu den Picks über, oder waren wir jetzt mit den Websockets schon zu Ende? Weil du bist jetzt so irgendwie so, ich hau mal irgendwas rein.
So. Nein, das hat so unendlich gut gepasst und da ging nichts.
Also, aber
du kannst auch weitermachen.
Ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir mit dem Websocket soweit fertig. Also es sei denn, jemand von euch hat noch irgendwelche Fragen.
Also ich habe es halt noch nicht benutzt. Es klingt interessant und ja, ich meine, es wird ich jetzt sicher von...
Also das Ganze ist clientseitig tatsächlich relativ einfach zu benutzen. Die Schnittstellen, die sind gut dokumentiert und auch relativ simpel gehalten. Serverseitig gibt es da, also wir benutzen das Ganze ja mit Node, auch mit serverseitigem JavaScript. Da gibt es schöne Bibliotheken für. Und was es da sonst noch so serverseitig gibt, da kann ich vielleicht ein paar Monaten was erzählen, wenn ich mit meiner These fertig bin. Da geht es nämlich genau darum.
Okay. Ja. Dann können wir da auch eine Binärgewitter-Sendung zu machen.
Könnten wir tun, ja.
Zumindest zu HTML5 sollten wir das auf jeden Fall tun.
Auf jeden Fall. Wo wir auch gerade bei meinem Pick wären.
Oh. Was stellst du uns dann vor, lieber Sven?
Also ich bin da vor ein paar Tagen auf eine Webseite gestoßen, die fand ich total grandios, auch wieder von, um beim Thema zu bleiben, von Google-Mitarbeitern erstellt. Das Ganze nennt sich 20thingsilearned.com und dabei handelt es sich um ein Buch, was jetzt in Webseitenform präsentiert wird und was mal so eine ganze Latte von HTML5-Features auf einen Schlag einfach mal benutzt und das richtig gut und richtig schön. Das Ganze ist ein Buch, in dem es darum geht, wie funktioniert eigentlich das Internet und wie funktioniert eigentlich das Web und wie spielen die ganzen Technologien zusammen und das auf einem Level erklärt, dass ich es auch meinen Eltern erklären könnte. Allerdings halt auf Englisch. Also hoffentlich übersetzt das noch irgendjemand, dann kann ich es tatsächlich mal meiner Familie zum Lesen geben, dass die da irgendwie...
Damit die wissen, was du den ganzen Tag übertreibst.
Genau. Nee, das sind tatsächlich so simple Sachen, mit denen wir uns jeden Tag rumschlagen, wie was sind eigentlich Cookies oder wie ist eine URL aufgebaut und wie funktioniert TCP/IP und wozu ist das da?
Cookies ist was zu essen.
Ja, Cookies.
Kürze! Ich will Kürze!
Genau. Also inhaltlich ist das Ganze auf jeden Fall mal zu empfehlen, weil es halt einfach auch eine relativ simple Art und Weise, auch mit vielen Vergleichen aus der wirklichen Welt, erklärt, wie funktioniert eigentlich das Internet. Gut, man muss da ein bisschen Google-Einschlag so, ja, in Kauf nehmen, weil halt irgendwie zweites Kapitel ist gleich Cloud Computing. Und da erzählen sie gleich, warum man Cloud Computing braucht und warum, und warum Google da ganz, ganz toll ist. Nee, aber tatsächlich inhaltlich ist auch echt schön. Und was ich vor allem beeindruckend fand, war, wie ist das Ganze technisch gestaltet. Also man hat irgendwie hier CSS-Animationen, man hat Canvas-Elemente mit drin, auf denen Dinge animiert sind. Man hat viele, viele schöne JavaScript-Sachen. Man hat, was hat man denn noch? SVG-Grafiken mit drin, die auch schön skalierbar sind. Wenn man die Seiten umblättert, dann wird das alles schön animiert. Wenn man dann irgendwie auf manche Seiten geht, da ist da tatsächlich, sind da auch schöne Animationen mit drin, die auf dem Canvas gemalt werden. Wenn man die Seite jetzt einmal aufgerufen hat, dann wird das Ganze auch in einen Offline-Cache geladen und man kann die auch offline lesen. Wenn man die Seite jetzt wieder schließt und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt wieder öffnet, dann hat sich die Seite tatsächlich in einem Offline-Storage, was auch so eine HTML5-API ist, gemerkt, wo war man denn als letztes und fragt einen, ob man denn an dieser Position weiterlesen will oder ob man wieder zum Anfang der Seite will. Und gerade so diese Kleinigkeiten, die sind halt da echt schön umgesetzt und die zeigen mal, was in Zukunft mit so HTML5-Applikationen machbar sein wird. Deshalb finde ich das ein ganz cooles Beispiel.
Okay, wie hieß die Seite nochmal?
20thingsilearned.com.
Okay.
Also mit 20 ausgeschrieben, also als Zahl.
Gut. Und Patrick, was hast du diese Woche mitgebracht?
Ja, mein Pick für diese Woche ist ein Feedreader, der sich als Add-on für Firefox und Chromium oder respektive Chrome einbinden lässt. Das Tool heißt Feedly. Zu bekommen unter feedly.com. Und das ist ein Feedreader, der sich mit dem Google Reader synchronisiert. Die Besonderheit dabei ist, dass sich das Ganze, ich sag mal, in einer Art Magazin-Layout präsentiert. Also man hat da die Möglichkeit, das Ganze als reine Textansicht darstellen zu lassen, wie man es von der Zeitung her kennt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze als Cover einzublenden. Ja, daneben gibt es noch YouTube- und Twitter-Module, die ich aber selber noch nicht benutzt habe. Ja, das Ganze sieht optisch halt sehr ansprechend aus. Erleichtert mir persönlich die Verwaltung meiner Feeds sehr gut und ja, bin damit sehr zufrieden. Kann ich empfehlen. Wer ein bisschen Eye-Candy haben will, so beim Feed-Lesen, der sollte es mal ausprobieren.
Okay. Also kann man da auch die aus Google Reader gewohnte Navigation mit J und K benutzen? Also das ist mir immer ganz wichtig, dass da die VI-Shortcuts richtig funktionieren.
Sollte eigentlich gehen.
Okay.
Müsstest du mal ausprobieren.
Ist tatsächlich so, ein Google Reader kannst du VI-Shortcuts benutzen, um den durch die Artikel zu scrollen.
Okay.
Ja. Ja. Finde ich gut.
Gut. Da saß wahrscheinlich auch irgendein Freak, der das einfach mal schnell reingebaut hat. Ja, ich gucke es mir auch gerade so an. Ja, sieht nett aus. Ist halt eine Webseite oder was. Also was ist der da gibt es jetzt nochmal ein Plugin extra für den Firefox und der Chrome synchronisiert sich dann mit der Webseite, oder wie?
Ja, mit deren ihrer Webseite. Okay. Beziehungsweise halt so greift die Daten vom Google Reader halt ab.
Okay.
Also brauchst auf jeden Fall einen Google-Account dafür.
Gut, feedly.com. Ich habe was für die Kommando, nicht für die Kommandozeile, aber doch, so ein bisschen jedenfalls. Vor allem auch fürs Backup, nennt sich Dublicity. Also so auch wie dieser Film, der, glaube ich, von einem Jahr oder so rauskam, mit Julia Roberts. Und das Tool ist dafür da, um verschlüsselte Backups auf zum Beispiel einen FTP oder einen WebDAV oder per SSH oder selbst auf Amazon S3 abzulegen. Also egal, ob ich da jetzt mit Rsync, FTP, WebDAV oder in Amazon S3 gehe, kann ich die Daten per GPG verschlüsseln. Da kann ich einen Kenmod angeben, fragt er mich ab und schiebt dann die Daten verschlüsselt dorthin. Ich kann ein Full Backup machen, ich kann aber auch inkrementelle Backups machen. Also einmal mache ich ein Full Backup von zum Beispiel einem Verzeichnis oder so oder von einem kompletten Server und kann dann beim nächsten Mal sagen, okay, jetzt mach nur beim nächsten Schritt nur ein inkrementelles Backup, kann er natürlich auch angeben, okay, lösche es nach so und so vielen Tagen oder lösche es nach so und so vielen Megabyte oder Gigabyte, die da übertragen sind oder sowas. Und ja, kann das auch dann relativ einfach wieder herstellen und kann auch zum Beispiel, ich kann es auch von einem Verzeichnis in ein anderes backuppen, wenn ich sowas machen will oder wiederherstellen. Und kann man natürlich auch über Cron oder andere Skripte dann automatisieren. Und ja, das meiste benutzt damit rsync oder librsync hier in dem Fall, um ja, um das mit dem Inkrementellen und sowas machen zu können. Und ein nettes kleines Tool, wenn man Backups irgendwo verschlüsselt hin ablegen will.
Das ist ganz, tatsächlich ein cooles Tool, was ich auch irgendwie seit bestimmt 3 Jahren oder so einsetze. Ich verwende es allerdings noch mit einem Wrapper-Skript außenrum, was ich Ftplicity nennt, was mal irgendwann vom Heise Verlag veröffentlicht wurde.
Okay, was macht das?
Das vereinfacht das Ganze noch ein bisschen. Also,
okay.
Was es so genau tut, keine Ahnung. Ich habe es halt bis jetzt immer nur mit diesem Frontend benutzt und das ist relativ einfach zu benutzen und verschlüsselt halt im Endeffekt auch mit Duplicity dann die Daten mit GPG, schiebt die auf den FTP-Server hoch.
Genau, und also so benutze ich es jetzt auch gerade. Ja. Gerade für einen FTP-Server ist das...
Also man kann halt, glaube ich, auch so ein bisschen einfacher dann die Sachen wieder auschecken, dass man sagt, gib mir jetzt irgendwie diese Datei von einem Stand vor 3 Tagen oder so.
Ja, das kannst du auch mit... Also kannst du hier auch sagen, die werden nichts anderes machen, außer die Kommandozeilen...
Klar, also die werden es auch nur irgendwie rappen, aber...
Ja, also das kann das Ding alles, es hat sehr, sehr viele Kommandozeilen, Schalter und da muss man sich auch mal ein bisschen anlesen, aber so die grundlegenden Sachen, ein Full-Backup irgendwo hinschieben, inkrementell Backup und wieder rausziehen, ist relativ einfach.
Überlegen, was dieses
aber du kannst auf dem Backup auch dann genau einen Pfeil nur rausziehen, also du kannst auch sagen, jetzt gib mir mal aus dem Backup aber nur das Pfeil unter etc... Postfix, MainCF oder so, also du musst nicht das komplette zurückspielen, wenn du nur eins haben willst, also auch das geht. Ja, lässt sich schön benutzen und das ist quasi mein Pick für diese Woche. Duplicity, wer verschlüsselte Backups irgendwo hinlegen muss, darf, soll, kann. Was man natürlich nicht tun sollte, ist seinen Key dann vergessen.
Ja, dann sollte man auf jeden Fall irgendwo backuppen. Also nicht nur die Passphrase, sondern auch den Key dazu. Also den Key, den man mit der Passphrase sichert.
Ja, es kommt drauf an, wie du es machst. Also du kannst hier nur ein Passphrase angeben, dann.
Ach so, nee, bei mir ist tatsächlich mit einem GPG-Key, wo man noch eine Passphrase hinterlegt.
Okay. Ja, das auf jeden Fall der Pick. Das war's, glaube ich, diese Woche. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
Nö.
Nö, ich glaube. Gut, sind wir auch schon wieder fast 2 Stunden hier unterwegs. Machen wir den Sack zu und melden uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich glaube, wir sagen dann einfach mal 19.15 Uhr. Wir fangen eh mal später an.
Dann kommen wir auch später.
Ja, wenn das Essen so lang dauert, bis wir es bekommen, können wir auch nichts dafür.
Genau,
aber das Essen ist schuld.
Und ich glaube, wir sollten die Sachen bei den Mahlzeiten auch noch aufnehmen. Es war sehr witzig. Ja, wir wissen jetzt auf jeden Fall die Kamasutra-Stellungen.
Wir hatten durchaus interessante Diskussionen, sagen wir es mal so.
Oh ja. Genau. Damit belassen wir es und tschüss. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Draußen ist dunkel. Und jetzt auch noch glatt. Also
fallt nicht auf die Nase.
Genau. Meine Frau hat sich die Nase gebrochen.
Was? Nein.
Ja, doch.
Echt?
Wie bescheuert kann man eigentlich sein?
Das hast du gesagt. Ja.
Meine Freundin hat es noch nicht geschafft.
Ja, okay. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Auf Wiedersehen.
Nee, die ist gegen die Tür gerannt.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Like.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent.
Fairtrade Software.